Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall!
Ach, du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen.
Da sind wir schon wieder. Am zurückesten herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lirum Larum. An meiner Seite, selbstverständlich wie immer, der Unselbstverständliche. Man darf ihn einfach nicht für selbstverständlich nehmen, Sir Undertaken.
Don't take Sir Undertaken for granted. Ist das so?
Ja.
Der Unselbstverständlichste, greatness. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank, ich freue mich, dass wir wieder hier sind heute. Und wir sehen toll aus, finde ich. Wir sind heute all black and white.
Ja, bisschen beige bei mir eingestreut.
Ja, gefällt mir sehr gut. Ja. Du bist auch wieder braun, geht's dir gut, mein Freund?
Ah ja, also ich sitze hier mit einem frisch lackierten Helm, dadurch habe ich natürlich immer, ich habe so ein bisschen Kopfschmerz hat man dann schon, wenn man sich da die Chemie natürlich auf die Hirnhaut ballert und die dadurch semipermeabel durchdiffundiert, aber ansonsten geht es mir eigentlich hervorragend. Ich hatte ein gutes Wochenende in Österreich, hatte Freitag und Samstag schönes Wetter, deswegen ist der Teint natürlich auch wieder aufgefrischt und dann, ja gut, beginnt jetzt natürlich jetzt sehr zeitnah der Wahnsinn mit der German Beach Tour, aber das ist ja auch meistens cool, von daher kann ich eigentlich nicht so wirklich klagen. Wie sieht es bei dir aus?
Finde ich schön, das waren jetzt ausreichend Fremdworte, finde ich. Das waren in deinem ersten Take alle, seit 90% alle, der Fremdworte, die in deinem Wortschatz sind, würde ich auch sagen. Ähnlich geht's mir. Also ich war nicht so viel in der Sonne wie du, wobei ich hatte hier auch Family-Besuch am Wochenende. Eine schöne Radtour gemacht, schöne Fahrradtour hier den Rhein entlang. Bin mit so einer Fähre einmal übergesetzt. Musste wieder feststellen, es gibt ja wirklich Jobs
es
auf dieser Welt.
Es gibt eine Fähre in Düsseldorf?
Ja. Also hier so ein bisschen nördlich von uns.
Also ich habe jetzt dank Jan Böhmermann gelernt, dass wir scheinbar, wie hat das genannt, wir haben ein Glory Hole in unserem Hochwasserdamm hier in Düsseldorf.
Okay, das war
also
mir nicht klar.
Also wir laufen wirklich, kleine Content-Empfehlung, sich das reinzuziehen, weil betrifft uns ja tatsächlich persönlich. Also wir laufen scheinbar seit Jahrzehnten extreme Gefahr, alle geflutet zu werden in Düsseldorf.
Ist es so?
Also sollte das Hochwasser uns mal, also sollte das nächste Jahrhundert Hochwasser kommen, dann ist der Rhein nicht geschützt, weil es irgendwie, es gibt irgendwelche Bastarde, die halt, weil sie den Rheinblick haben, verhindern wollen, dass alle anderen nicht absaufen. Und das war auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte.
Ich wohne ja quasi eine Parallelstraße weiter als der Rhein. Ich bin dann gefährdet.
Das ist aber, glaube ich, weiter unten.
Okay.
Also du bist nicht so 100% gefährdet.
Ja, dann ist ja gut. Nee, es gibt so eine kleine Fähre, mit der du so über den Rhein übersetzen kannst, von der einen auf die andere Seite, was so eine Fähre halt macht. Die fährt halt, keine Ahnung, so 90 Sekunden oder so. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, was es für absurde Jobs auf dieser Welt gibt, weil da einfach ein Bré auf dieser Fähre sitzt. Und einfach morgens
so sechsmal am Tag hin und her, ne?
Fährt der, ne, viel öfter. Die fährt irgendwie so, die fährt halt quasi von, ich glaube, 9 bis 19
ist
Uhr oder so.
Ist die integriert ins Deutschlandticket? Könnte ich mit meinem Deutschlandticket, was ich gar nicht mehr habe tatsächlich, da die Fähre nehmen?
Ich musste was bezahlen dafür. Du zahlst quasi pro Person und pro Fortbewegungsmittel, in meinem Fall dann pro Fahrrad. Ist übersichtlich. Aber der Bré ist halt wirklich, der fährt von rechts nach links. Und ich habe mich dann gefragt, ob das so eine kindliche Vorstellung ist oder ob das stimmt, dass die an so einem Seil einfach festgebunden ist. Und wirklich an einem Seil rübergezogen wird, die einfach, also der fährt ja gar nicht, der lenkt ja gar nicht richtig, der gibt ja nur Gas.
Ach, ist
und Stopp,
das so?
Oder? Fähren sind doch an so einem Seil, oder nicht? Ich dachte, die meisten Fähren,
das ist für mich total der Mindfuck, die fahren doch.
Ja, die fahren aber an so einem Seil entlang, also
an
der kann
so einem
gar
geleiteten.
Nicht lenken. Ja, der kann gar nicht lenken, das ist wie eine U-Bahn quasi. Die Fähre ist quasi eine Art U-Bahn.
Ach, es gibt schon einen Motor, aber am Ende ist die Lenkung automatisch gesteuert und du drückst nur nach vorne oder zurück.
Der arme Bré
ja
macht
echt,
wirklich nur
Mindfuck.
Links. Rechts, bremsen, Gas und halt hier vorne den Moped runter und wieder hoch, damit du halt ab- und auffahren kannst. Und das 24/7.
Na gut, dann hoffe ich ja mal schwerstens, dass hier natürlich Cross-Verweis zu unserer Episode um die Alkoholgrenze in Mexiko, dass der Bré mit 2,5 auf dem Helm auf jeden Fall fahren darf. Da.
Also da wirklich Petition unlimitiert.
Ja,
unlimitierte, weil
sonst
was
hältst
macht
du
der?
Das ja auch nicht aus, die stupide Arbeit.
Was macht der Kollege? Der guckt ja nur, bevor er losfährt, einmal. Kommt da irgendwo ein anderes Schiff?
Aber du bist viel an der frischen Luft und so, das ist schon ein Job.
Ja, der ist ja in seinem Fahrerhäuschen.
Also wenn der, ja, aber der wird ja zwischendurch, wenn er mal Pause hat, wird er auch mal rausschnuppern können. Also ich würde schon sagen, das ist ein Job, wenn der, und das ist natürlich ein großes Wenn, weil ich gehe davon aus, dass der nicht gut bezahlt ist, der Job, aber wenn der so solide bezahlt wäre, würde ich sagen, ist das ein Job, mit dem mindestens mal 40% der normal Arbeitnehmenden in Deutschland tauschen würden wollen.
Ja, wir hatten ja eh mal den Vorschlag quasi des Monatssozialismus oder ähnliches.
Dass für einen Monat würde ich das richtig gerne machen.
100%. Für einen Monat reinschnuppern als Fährenfahrer und dann irgendwie mal schön.
Also S-Bahn fahren ist schon stressiger. Ich kriege ja das Chaos auch immer regelmäßig mit, gerade in Düsseldorf, wo ja das krass ist für viele, die das erste Mal in Düsseldorf sind. In Köln ist das teilweise auch der Fall, aber in Düsseldorf noch viel extremer. Die Bahnen fahren halt alle auf der Straße. Also nicht die S-Bahn, aber halt so die Stadtbahn. Und dadurch entsteht halt schon viel Chaos, ne? Also viele die dann das erste Mal da sind, sind völlig perplex und können halt gar nicht mit dem Druck umgehen, wie viel Panik die bekommen, wenn die auf einmal im Rückspiegel sehen, da ist eine fucking Bahn hinter einem. Jo. Es fühlt sich auch mal ein bisschen weird an, man denkt sich so, fahre ich jetzt zur Seite, muss ich die vorbeilassen, aber ist halt alles nicht so, weil die Bahn halt ganz normal, wie halt auch ein Auto, Teil des Straßenverkehrs ist, aber es ist regelmäßig dann Abfuck und dann gut, so Leute erfassen und so ist jetzt auch nicht so das Geilste, von daher ist es glaube ich doch eher die Fähre.
Es ist safe die Fähre, also hier guter Freund von uns, Tomatolix, falls du den Podcast mal wieder hörst, mach mal hier einen Tag. Einen Tag als
Fähre. Der hat jetzt
hier
Radarkontrolle und so gemacht, ne?
Ach krass, okay.
Oh, das ist jetzt spannend, aufregend, ja, aber irgendwie auch schön, wenn er da wieder in dem super Swinger-Club da ist und das erste Mal seine Erfahrung hat, das ist auch, ey, Tomatolix hat auch einen krassen Job.
Finde ich sehr gut. Wir haben ein bisschen Feedback nach der letzten Folge bekommen zu meinen, unseren Vorschlägen. Du wolltest dich da nicht so hundertprozentig hinter vereinen, trotzdem vielen Dank für das Feedback. Turns out, die Mehrheitsmeinung ist, wenn man 2000 irgendwaser Jahrgang ist, sagt man bisher 9.3.05 oder 04 oder 07. Man sagt ja nicht, wie von mir eigentlich 9. vorgeschlagen 5. und gefördert, 9.3.05. Ich habe aber von ein paar Leuten das Feedback bekommen, dass sie die Idee gut finden und es jetzt mal ausprobieren werden. Von daher da gerne dranbleiben und dann nochmal Bezugnahme.
Erstmal wieder erschreckend, dass ein wesentlicher Teil unserer Hörerschaft halt eine 2, eine 0 und noch eine 0 vorne hat. Das ist schon heftig.
Naja, ein Teil unserer Hörerschaft, ich habe ja Abi 2007 gemacht, das heißt ein nicht kleiner Teil unserer Hörerschaft ist wahrscheinlich geboren um und bei in dem Jahr, als ich Abitur gemacht habe, was wirklich ein bisschen deprimierend ist.
Das ist echt heftig.
Das heißt, wir müssen uns ja dann eh mal überlegen, das können wir vielleicht mal, kurzes Gedankenexperiment, was machen wir in 10 Jahren? Also werden wir quasi auch contentseitig mitaltern oder werden wir auch in 10 Jahren noch Content für dann 2015er Jahrgänge machen? Weil ich glaube, das Konzept
ist schwierig. Der Sweet Spot ist ja immer, dass man halt die Nischen trotzdem weiter alle bedienen kann, so weißt du?
Ja.
Also ich stelle mir auch mal vor, mein Gott, die Diskussion gab es ja auch immer schon ein paar Mal, ja, wie lange kannst oder willst du das denn noch so vor der Kamera machen? Und ich finde, es gibt so viele gute Beispiele, die zeigen, dass das ja eigentlich, also nicht limitless ist, so irgendwann, ich sag mal so, mit 60 aufwärts wird es schon ein bisschen schwieriger, uncringe vor der Kamera sein, liebe Grüße an Kai Pflaume an der Stelle, ja, wobei der es ja eigentlich auch gut macht, aber mein Gott, also natürlich, wenn wir in der Sportwelt bleiben, Bill Simmons macht das vor, dass man, glaube ich, weiterhin sehr lustig und entertaining sein kann, obwohl man über 50 ist, also da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen drüber.
Okay, dann sind wir da auf jeden Fall safe. Es gab noch ein bisschen Feedback, das fand ich grandios, weil ein Bre, der mir geschrieben hat, hat tatsächlich von seinem Großvater berichtet, der irgendwie um und bei 1900 geboren ist. Sprich, der hat das gleiche Thema schon mal gehabt, aber halt vor 100 Jahren. Und der hat ihm berichtet, dass quasi Anfang des 20. Jahrhunderts hat er auch immer gesagt 05, 07, 08 und so. Und dann kippt es quasi. Ab 1910 ist es gekippt, dass man dann, muss man dann auch logischerweise, ne? Der hat dann halt irgendwie 19, also der hat dann 9.3.11 oder 9.3.10 oder so gesagt. Und dann hat sich das in seiner Wahrnehmung normalisiert. Das heißt, wir haben vielleicht noch so 5 Jahre, die wir aushalten müssen, bis es dann wieder klar geht. Aber ich fand das sehr schön. Also es war sehr interessantes Feedback und ich glaube, ich habe da so einen kleinen Trend gesetzt, dass ab sofort 9.3.1, 9.3.5 bitte die Meta ist.
Und wie war der Rücklauf zu den ganzen Namensänderungsgeschichten?
Ja, erwartbar. Also natürlich stürzen sich die Leute dann auf die ein, zwei kleineren Schwächen im Konzept. Gerade in Richtung Straftätern gibt das natürlich eine ganz neue Option.
Ja, dass man muss da taktisch sagen, einmal mal kurz den Namen ändert vor dem großen Heiß.
Exakt.
Und da einmal mal zur Volksbank rennt und dann
oder
ausräumt.
Kurz danach. Also kannst du natürlich auch kurz danach, ne? Wenn du gerade, so wie bei GTA, wie du
kurz
damals.
Danach wäre cleverer,
voll. Wie bei GTA, wenn du damals kurz dein Auto umlackiert hast, wenn du gerade vom Militär verfolgt wurdest, GTA 2 und so, in dieser Obenansicht damals, kannst du dann halt einmal schnell zum Bürgeramt oder Einwohnermeldeamt gehen und sagen, ne, ich bin jetzt Pellegrini, hier mein Name. Von daher, es hat Schwächen, das Konzept. Ansonsten wurde es von vielen auch gegutheißt oder gut geheißt vielmehr. Vor allem Leute, die halt einfach, sorry, Boys und Girls, aber in der Namenslotterie jetzt ein bisschen Pech gehabt haben. Ne? Also waren schon so ein paar dabei, die gesagt haben, es wäre cool. Und eine Petition, die wir hier, glaube ich, auch schon mal hatten. Es haben mir ein, zwei Yannicks geschrieben mit sehr seltsamen Schreibweisen, also mit Y und so, teilweise auch mit J-A-N-E-K haben wir hier auch bei uns im Unternehmen, die natürlich den obvious Take gemacht haben und gesagt haben, lass uns das bitte
vereinen. Lass uns vereinen. Alle Yannicks der Welt einfach einmal vereinen und die Schreibweise. Ja. Was für dich die optimale Schreibweise von Yannick?
J-A-N-N-I-K, alle andere akzeptiere ich nicht. Philipp,
mit Y vorne, mit CK hinten, alles Katastrophe.
Auch völlig klar. Von daher glaube ich, da ist ein bisschen was dran. Es ist noch nicht ausgereift wie so viele Ideen, die wir hier in den letzten Jahren präsentiert haben.
Ich fände es schön, wenn die Welt tatsächlich in der Realität ein bisschen unrealistischer wird. Also gerade jetzt der Beispiel mit GTA, das Beispiel, es war ja früher schon immer so geil, halt mit dem Wagen lackieren und ich habe so vor einer Weile, irgendwann, als ich auch mal krank war eine Weile und dann tatsächlich auch einfach nicht arbeiten konnte oder wollte und ich mir dachte, ich habe jetzt mal ein bisschen Freizeit, wie verdrängt man die am besten? Natürlich mit Zocken.
Klar.
So, habe ich GTA 5 ausgepackt mal wieder, hatte das glücklicherweise noch und habe den Story-Modus gespielt Und das ist ja auch da so geil. Es gibt ja dieses mit dem Lackieren und bei gewissen Missionen, also kurz bevor die Helikopter kommen, weil dann bist du ja gefickt, dann hast du richtig Stress, dann gibt es ja, glaube ich, noch die ultimative Eskalationsstufe, wenn dann quasi die Armee kommt mit Panzern und so weiter. Aber ich finde das dann immer so herrlich, du machst so eine Mission, dich verfolgen wirklich 20 Cop-Cars, auch größere Prügel, alle sind hinter dir her und dann war die Meta immer, du bist dann, weil das ist ja so LA-mäßig, auch mit überall Hügeln und dann fährst du halt mit hoffentlichem Vehicle, was das kann, fährst du einfach den Berg hoch, so 300
und da
Meter,
die nicht hoch, ne?
Stehst dann da und siehst dann, wie diese 30, es werden immer mehr, irgendwann sind da so 50 Polizeiautos da unten, komm aber nicht klar darauf, dass du auf dem Berg bist und nach 2 Minuten ist es vorbei. Und das ist doch mal ein schöner Ansatz.
Wie stellst du dir das vor? Also wie ist das übertragbar aufs echte Leben?
Ja, Lebensbibelsache. Du denkst dann so, okay, wir haben jetzt seit 3 Minuten hier keinen Erfolg mehr gehabt oder keinen Sichtkontakt.
Wir machen
zu unserer
Verfolgungsjagd. Feierabend.
So, das hat er sich auch mal verdient.
Das finde ich immer so krass. Also ich bin ja großer Fan von so Krimiserien, Büchern. Habe jetzt zuletzt wieder Bosch Legacy, große Empfehlung. Also guckt mal im Anschluss an Bosch, was dann quasi Spin-off-Erweiterung davon ist. Ist auch
also
ein
der Bohrer-Bosch.
Quasi, aber er ist natürlich nicht der Bohrer Bosch, sondern er ist ein Ermittler, Harry Bosch. Also wirklich grandiose Serie, hat nichts mit der Firma, mit der Firma Bosch zu tun. Und da denke ich auch mal, dieses Szenario Feierabend für so Law Enforcement Behörden ist ja einfach geisteskrank schwer. Das denke ich auch immer in so diesen Serienkiller-Büchern und so, ne, wenn du dann so Polizeibehörden hast oder Ermittlungsbehörden, die dann halt irgendwann einfach sagen, ja gut, wir suchen gerade einen, ne, aber jetzt ist gut, jetzt ist 19 Uhr. Weiß ich nicht, Essen ist fertig zu Hause, ich habe heute Abend noch Volleyballtraining, außerdem bin ich jetzt auch echt langsam ein bisschen müde. Ich mache Feierabend. Also ich stelle mir das total schwer vor, weil natürlich macht man in solchen Phasen dann seltener später Feierabend und hat wahrscheinlich diesen Trieb von, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, solange da jemand draußen frei rumläuft und ich mache jetzt so lange, bis ich denjenigen habe. Ich finde das immer eine völlig wilde Vorstellung, einfach zu wissen, gut, was haben wir? 12 Stunden auf der Uhr, langt, ich gehe nach Hause. Weil der Bré ist ja meistens ein Bré, fairerweise, der macht ja auch, also klar, der schläft auch mal, aber der hält sich selten an so gesetzliche Arbeitszeiten und so. Deswegen finde ich dieses Konzept immer total wild. Also wie kann man das mit seinem Gewissen und seiner Moral vereinbaren, zu sagen, ja boah, also hab genug Stunden auf der Uhr jetzt. Chef hat auch gesagt, Überstunden sollen wir nicht mehr machen. Gut, klappen wir zusammen, fahren nach Hause. Fangen wir morgen. Morgen 9 Uhr machen wir weiter, oder was? Das ist so, würdest du denken, ja nee, fang halt mal um 5 an, weil da rennt einer rum, der Leute durchschneidet. So, da ist 9 vielleicht zu spät.
Solltest du eventuell deinen Lebensrhythmus anpassen, so ein bisschen in das Gangstertum, ne?
Also gerne mal Bezugnahme, falls hier Kriminalkommissare unter euch sind. Wie macht man das?
Ich hatte mal einen bei mir in der Mannschaft tatsächlich. In Uelzen, mein erstes Herrenjahr, das war auch ein, also wundert mich auch nicht. Es war ein Typ bei der Polizei, der dann auch offensichtlich irgendwie bei so einem Sonderkommando oder so war. War auch wirklich ein geisteskrank harter Hund. Mein Gott, hat der mich auseinandergenommen.
So ein richtiger SEK-Brain.
Es war so dieser Veteran, der dann den Rookie, der natürlich dann hier schön dann immer die Strümpfe hochgezogen hat, über die Knie mit bunten Schuhen rumlief, bis er sich zu sehr gefühlt hat, der mich so fertig gemacht hat und mich dann irgendwann angefangen hat zu respektieren, als er gesehen hat, der Bré bringt Leistung und schließt seine Buden und so. Ne? Aber der war bei der Polizei und hat tatsächlich, das habe ich irgendwann mal mitbekommen, weil er dann so meinte, ja, ich habe jetzt einfach auch 3-4 Monate Urlaub. Weil der war wirklich in so einer Taskforce, wo der irgendwelche Gangster abgehört hat die ganze Zeit.
Ach, krass.
Also der hat das wirklich durchgehend gemacht, natürlich auch mit heftigen Überstunden und dann wahrscheinlich minimal geschlafen. Also es gibt auch solche Beispiele.
Ja, wobei da kickt dann ja hoffentlich der Schichtdienst rein, dass dann irgendwann ein Kollege kommt und man nicht sagt,
ja gut, das natürlich auch. Man soll ja seine Kapazitäten bei sich behalten, aber stell es auch mal vor, das muss ja auch unfassbar langweilig sein.
Ja, voll.
Man stellt sich das so krass vor, dass man dann da alles hört und man hört die krassen Sachen. Und die Typen werden ja auch zu 95% der Zeit einfach über ganz normale Dinge reden, mal die Oma anrufen, mal den besten Freund. Und dann musst du da so die ganze Zeit zuhören, bis dann irgendwann mal was Interessantes kommt.
Ja, ich hatte früher auch immer diese kindliche Vorstellung, dass so Observierungen brutal geil sind, ne? Dass du in so ein Auto gehst, hast du so eine Thermoskanne voll Kaffee und richtig geile Snacks, da kickt der Snackalot in mir natürlich durch. Und dann stehst du mit deinem Nachtsichtgerät wie früher bei Splinter Cell, irgendwie sitzt du da in deinem Auto im Hamburger Hafen und versuchst den großen Drogenbaron zu fangen. Ja gut, passiert nicht. Du sitzt in deinem Auto 4 Tage lang, schläfst wenig, ist es komplett ungemütlich und irgendwann stellst du fest, gut, naja, die Brés waren woanders.
Das wäre auch höchstgradig nicht meins. Also ich habe immer schon, mein Vergleich ist da immer, es gab so ein glorreiches Spiel, das war wirklich Hammer, wollte ich auch irgendwann mal replayen, bis ich mich erinnert habe, woran es mal gescheitert ist, Hitman.
Ja, Hitman, da musste man so leise sein und so.
Der Glatzkopf und ja gut, jeder, der des Englischen mächtig ist, kann sich schon denken, worum es geht. Du bist halt jemand, der dann die Mission hat, okay, ich muss den umlegen, du bist halt ein Hitman und hast dann deinen einen Hit. Und das Prinzip des Spiels war eigentlich, dass du die Mission halt, genau wie Arne es gerade meinte, so leise und leichtfüßig wie möglich, ohne aufzufallen, erledigst. Und hast dafür auch Bonuspunkte bekommen. Ja, wie
das
ist es bei mir gelaufen?
Das kann ich mir vorstellen.
Weil es gab auch alternative Wege, die Mission zu erfüllen. Und das bedeutete, ich falle sehr früh auf und lege einfach jeden um. So, das war nicht ganz Sinn des Spiels, aber deswegen, ich fand das Spiel wirklich Hammer. Eine 10 von 10. Es gab früher mal so eine ältere Edition, inzwischen wahrscheinlich auch die 800. Auflage. Aber das war immer, also da hätte es bei mir dran gescheitert an meiner Ermittlerlaufbahn.
Ich bin aus vielerlei
Vielleicht
Gründen
nicht nur da.
Aus vielerlei Gründen froh, dass du kein Hitman geworden bist. So viel kann ich dir mal mitgeben. Ich wollte dir noch berichten, tatsächlich auf privater Ebene. Ich habe ein kleines NBA-Comeback gerade und wollte mal hören, ob das bei dir auch so ist. Weil ich bin gerade wieder da. Es sind ja Playoffs.
Erläutere
in der NBA
da,
gerade.
Weil
ich
für die, die es nicht checken, wir haben ja wirklich, also wir waren mal zwei große Koryphäen in der jungen deutschen NBA-Szene.
IGSV damals, gute
IGSV
Zeit.
Und ein paar kennen uns vielleicht noch. Und da, also zumindest bei mir, ich war ja damals nur Student oder auch quasi gar kein Student mehr, weil ich mich dann irgendwie voll in den Content da reingestürzt habe und habe ja wirklich für die NBA gelebt. Also ein normaler Tag bedeutete bei mir, ich habe ein Spiel vielleicht sogar live geguckt oder habe ein Spiel dann am frühen Morgen gerewatcht. Dann habe ich mir irgendwie noch zwei in diesem Every Possession Recap reingezogen und dann noch irgendwie Condensed Recaps von noch drei weiteren Spielen. Ich habe wahrscheinlich drei Podcasts gehört am Tag, englischsprachig, um mich da irgendwie auch noch weiter inspirieren zu lassen und habe wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 8 Artikel gelesen und dann noch selber Content gemacht und irgendwie Skripte geschrieben und so weiter. Das war schon krass, dementsprechend war es halt auch ein guter Podcast. Und so, bei dir war es ja immer ein bisschen weniger oder deutlich weniger, aber du warst ja auch voll drin. Und jetzt, bei mir ist ja so, ich krieg's nur noch durch TikTok und so weiter. Ich gucke die Ergebnisse natürlich, ich gucke TikTok-Videos. Ich habe letztens einmal, das war auch ein Riesenfehler, 23:30 gecheckt. Fuck man, es spielen ja jetzt gerade die Lakers.
Ja.
Ich kann es mir reinziehen, habe das letzte Viertel geguckt, war völlig gebrochen, weil die es ja so aus den Händen geworfen haben. Da hat man wieder gesehen, wie die Leidenschaft noch da ist und wie mich dieser Sport auch bricht. Wenn du wirklich Fan bist und du guckst dieses scheiß Spiel an und die throwen dieses Game in den letzten 5 Minuten und es ist wieder so, ey, 4 vorne, alles entspannt. Dann siehst du nächster Brick und dann fallen auf einmal alle Dreier von den letzten Bastarden, die es gar nicht im Tank haben. Aber dann erklär mal, was heißt bei dir aktuell drin sein?
Naja, also so drin, wie du gerade skizziert hast, war ich nie und aus nachvollziehbaren Gründen.
Ja, du hattest halt einen
Job. Lohnarbeit, auch heute habe ich dafür nicht die Zeit. Aber schon auf einem Level, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich alle Podcasts, die ich damals gehört habe, deabonniert quasi. Ja. Und habe mir jetzt so 80% davon wieder zurückgeholt.
Ach, krass.
Und bin wieder drin. Also ich höre wieder den Zach Lowe Podcast.
Sag mal kurz, Nerd Talk, wen hörst du alles?
Ja, Zach Lowe
zurück bei Bill Simmons,
der
bei The Ringer.
Der jetzt zurück ist, weil er da bei ESPN rausgeflogen ist. Ich höre wieder No Dunks, also damals The Stardust. Als sie
Ach krass,
jetzt dieser ultra dumme Name No Dunks.
Sau
also wirklich ein bisschen furchtbar. Ich höre diesen klassischen The Ringer, ich höre Bill Simmons und dann halt so ein bisschen Nate Duncan, dunkt auch manchmal so ein bisschen nerdig, wenn ich in eine Serie
mal wirklich... aber echt wieder drin.
Ich bin komplett drin.
Die ganzen Podcast-Rotation, die laden ja wahrscheinlich alle 2 Tage hoch aktuell.
Ja, ich habe fast meine gesamte normalerweise Politik-Podcast-Chronologie.
Nerd!
Ja, deswegen läuft es gut bei mir in irgendwelchen Quiz-Rubriken, im Gegensatz zu meinem guten Freund Dirk, bei dem es bisher nicht ganz so gut läuft, gerade auf den Politik-Themen. Die habe ich jetzt so ein bisschen nach hinten priorisiert und bin dafür wieder krass im NBA-Ding drin. Und dann ist wirklich wieder morgens im Bett, wenn das erste halbe Auge auf ist, ist erster Blick, Boxscores, Recaps. Ich gucke Analysevideos wieder von diversen neuen Kanälen oder für mich zumindest neuen Kanälen, die ich nicht mehr kannte. Und bin natürlich wieder mit meinen Warriors jetzt in Anführungsstrichen am Routen wegen Jimmy und so. Das heißt, ich entwickle gerade eine, ich weiß gar nicht, ob es die zweite, wahrscheinlich eher die dritte, vierte große Liebe für meine NBA zurück. Bin mir relativ sicher, die wird dann auch wieder abflammen, wenn die Playoffs wieder durch sind. Das ist halt so, aber es ist das erste Mal seit wirklich, keine Ahnung, 3-4 Jahren, dass ich wieder so richtig drin bin bei allen Serien, die sagen kann, wer funktioniert gerade, wer funktioniert weniger, was sind die Storylines und so. Ich lieb's. Es ist wirklich grandios. Also ich empfehle das explizit mal wieder 100%. Reinzugehen.
Also das habe ich schon auch mitbekommen, es sind heftige
Goated Playoffs. Goated.
Wirklich Goated Playoffs, so viele geile Storylines, so viele verrückte Spiele, jetzt schon so viele geile Serien da gewesen und es geht ja vermutlich so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine richtige Letdown-Final-Series ist.
Kann sein,
wo sich die Leute so klassisch erst denken, wie jetzt auch in der Volleyball-Bundesliga, wo dann erst die Story war, oh, unfassbar geil, endlich mal ein neues Matchup. Nicht mehr VfB gegen BR Volley, sondern Lüneburg
der
ist jetzt
Angstgegner,
da.
Können sie
geil.
Sich entspannen machen.
Und dann war es ultra langweilig, weil es einfach ein 3-0 war. Und das befürchte ich auch, es werden so 2 Teams da sein, die natürlich so, also erstmal ist ja gerade die Story dann die ganzen Upsets und dass die Lower Seeds alle gewinnen. Aber es werden halt 2 nicht so Riesennamen im Finale stehen und dann werden die Finals auch kacke.
Ja, für diesen so grenzenlosen, unbändigen Optimismus lieben wir dich doch schon lange, mein Freund. Danke.
Ja, aber ansonsten versuche ich auch noch mal ein bisschen reinzugehen. Ich will noch mal ein Thema zurückspringen, denn deine Eltern waren zu Gast. Und ich möchte dich fragen, was ist die Meta? Das ist jetzt eigentlich fast so Lebensbibelding und ich befinde mich jetzt auch auf akutem Glatteis, weil ich weiß nicht, ob meine Mama den Podcast hört. Die war nämlich letztens auch einmal hier in Düsseldorf, hat dann natürlich auch Zeit mit ihrer Enkelin verbracht. Das war sehr schön. Und es war auch wirklich gut. So, jetzt kommt ein großer Disclaimer. Es war schön, es war eine gute Zeit. Aber großer Disclaimer, und das werden viele nachvollziehen können, wo einfach die eigenen Eltern jetzt nicht Best-Friend-Niveau oder so haben. Das ist nun mal so, ne? Es gibt unterschiedliche Beziehungen zu den Eltern. Und klar, es verbindet einen natürlich immer dieser Eltern-Kind-Band. Das ist nun mal so. Aber trotzdem ist es ja im seltensten Fall so, dass es quasi das Niveau hat von, ich weiß, ich verbringe jetzt ein Wochenende mit meinem besten Kumpel oder mit einem richtig guten Kumpel oder so, wo man eigentlich weiß, das kann nur gut werden, die Wellenlängen sind sehr ähnlich, man weiß, was man tun will, um eine gute Zeit zu haben. Mhm. Mit Eltern ist das ja oft durchaus nicht so, weil schon alleine aufgrund des Altersgefälles unterschiedliche Interessen am Start sind. So ein Wochenende ist ja voll von Kompromissen. So, und deswegen will ich wissen, wie ist dein Ansatz, um daraus das perfekte Wochenende zu machen? So, bei mir ist eigentlich immer so der Sweet Spot, ist eigentlich mal ganz cool, wenn man so auf der Basis hat, dass man nicht 100% der Zeit aufeinander rumhängt, ja, und so klar ist, ne, keine Ahnung, Eltern pennen irgendwo im Hotel, können auch ein bisschen ihr Ding machen, so, dann ist es eigentlich mal ganz gut.
Ja, tatsächlich, langweilige Antwort, glaube ich. Die Prämisse greift bei mir überhaupt nicht. Also natürlich ist es ein anderes Wochenende, als wenn man jetzt seine Kumpels zu Gast hat und sich, weiß ich nicht, 49 Bier ab 11 Uhr reinschmiert und einen lustigen Tag hat. So, natürlich ist es anders, aber ich würde das überhaupt nicht werten. Das ist einfach ein anderer Ablauf. Und ich habe das große Glück, dass ich zu allen in meiner Family ein grandioses Verhältnis habe und da gar nicht Kompromisse groß machen muss, sondern wir sehr ähnliche Interessen haben. Also in dem Fall war jetzt mein Papa und meine Stiefmom quasi da und wir haben einfach so ein bisschen vor uns hingepitchert. Das Wetter war gut, das hilft natürlich, wenn man jetzt nicht an die Wohnung gebunden ist und einfach, weiß ich nicht, sich dann da beschäftigen muss. War ein bisschen draußen, haben Kaffee getrunken, ich habe eine Kleinigkeit gekocht, wir haben eine Fahrradtour gemacht, saßen am Elbstrand, wollte ich ganz sagen, am Rheinufer hier und haben irgendwie ein Glas Wein getrunken und beim Mexikaner was zu essen geholt, ein bisschen gequatscht und in der Sonne gesessen und die Seele baumeln lassen. Und so, von daher war kein Kompromiss nötig, weil es jetzt nicht so ist, dass ich die ganze Zeit denke, boah, lass uns ins Jump House gehen und deine Eltern denken, nö, lass uns doch ins Theater gehen und Chopins 73. anhören. Also so, da ist vielleicht die Interessen ähnlich, sodass das einfach sehr entspannt war und immer ist. Also ja, ich habe da nichts.
Ja gut, dann wirst du das nicht ganz so gut nachvollziehen können, wie vielleicht manche andere da draußen. Wie gesagt, Mama, nicht falsch verstehen, es war ein sehr schönes Wochenende, aber trotzdem, vielleicht
aber
kannst
bitte
du
bitte komm erstmal nicht wieder.
nein, das auf jeden Fall auch nicht. Aber vielleicht kannst du dann ja so für die Leute, die es dann in dem Sinne nicht ganz so gut getroffen hat, dass das immer so 100% einfach nur alles geht übereinander und man versteht sich jederzeit perfekt ist. Was sind deiner Meinung nach so die großen drei Aktivitäten, wenn es heißt, so Eltern kommen einen besuchen, weil man ist dann ja auch in der Pflicht, das ist ja schon alleine so der stressige Punkt, man muss so ein bisschen Erwartungen erfüllen, weißt du, weil für die Eltern ist es ja so die Basis, keine Ahnung, wahrscheinlich kommen die auch, sagen wir mal, die kommen jetzt eher so vom Land oder jetzt halt aus einer kleineren Stadt auch in deinem Fall und dann sind sie mal in Düsseldorf und man will sowas erleben und dann bist du so in der Pflicht, auf einmal Programm zu machen und da strugglen ja vielleicht auch manche mit und dann so dementsprechend deine drei großen Aktivitäten, wo du jetzt sagen würdest, junger Mann hört uns gerade zu, 22, studiert jetzt irgendwie schon ein paar Jahre da oder die Eltern sind vielleicht das erste Mal zu Besuch. Wie gestaltet man so ein Wochenende?
Also Tagesordnungspunkt 1 ist auf jeden Fall erstmal Erwartungen senken, Erwartungen dämpfen. Ja. Also sich aus dieser Position rausholen, dass man als derjenige oder diejenige, der besucht wird, in der Pflicht wäre, ein Programm für alle zu gewährleisten.
Das finde ich schon sehr gut.
Warum ist das so? Warum?
Ja.
Also das hat sich so, ja klar, es hat sich so eingebürgert, aber wieso? Also klar ist dieses, es ist deine Stadt, du kennst dich hier viel besser aus. Also erstens kenne ich mich noch nicht so wahnsinnig gut aus in Düsseldorf. Und zweitens, selbst wenn, sehe ich überhaupt nicht, dass da so eine natürliche Haltung entstehen muss, dass derjenige sich da kümmern muss. Also das erstmal aufräumen. Erwartungen auf ein Minimum. Schon mal direkt im Vorfeld sagen, ich weiß auch nicht, was wir machen, wir gucken einfach mal.
Das ist, glaube ich,
echt
der wichtigste Hinweis.
Genau,
ja.
Wir machen es gemeinsam. Jeder guckt, wonach ihm ist und so. Das leitet mich über zu Punkt 2 und das ist wie so häufig in jeder zwischenmenschlichen Beziehung offene Kommunikation. Ja, also darüber sprechen, worauf man Bock hat, fragen, was die Bedürfnisse sind. Und gerne auch, logischerweise, wie du gerade gesagt hast, war bei uns jetzt nicht so, weil die Zeit aber auch relativ kurz war, ist es völlig fein, wenn sich die Wege dann auch mal trennen für ein paar Stündchen und die einen sagen, ey, wir würden gerne, keine Ahnung, in die Stadt gehen und uns die Stadtbibliothek angucken und die anderen sagen, boah, ich würde eigentlich mit einer Flasche Wein am Strand sitzen und mir, weiß ich nicht, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja gut, dann muss man ja nicht krampfhaft einen Kompromiss suchen und sagen, okay, dann gehen wir jetzt halb besoffen in die Stadtbibliothek, sondern da macht halt jeder das, was ihm gerade gut tut. Und ansonsten auf Platz 1 logischerweise essen und trinken. Man muss sich kulinarisch durch ein Wochenende hangeln und sich überlegen, wo kann man gut frühstücken oder macht man es gut zu Hause. Weiß ich nicht, geht man nachmittags, geht man Kaffee trinken, abends geht man irgendwo essen oder bestellt was. Und dann strukturiert sich ein Wochenende ja in der Regel dann zwischen den Mahlzeiten auch gut von alleine.
Ja, das stimmt.
Eine leichte Aktivität, die jetzt nicht irgendwie verbunden ist mit
Fahrradtour
Hochkultur.
Fahrradtour ist nice bei gutem Wetter.
Fahrradtour
ist sehr nice.
Bei gutem Wetter kannst du das auf jeden Fall machen. Und natürlich, ich finde, der beste Tipp, etwas machen, was man selber noch nicht kennt. Also nicht in diesen Modus gehen zu sagen, okay, meine Eltern sind in Düsseldorf, ich zeige euch jetzt meine Lieblingsspots oder keine Ahnung, ne, die Orte und Cafés, die ich eh schon kenne und zeige euch meine Stadt und nehme euch an die Hand quasi. sondern das als Anlass nehmen, was zu machen, was man selber noch nicht gemacht hat. Haben wir in dem Fall auch so gemacht. Dann entdeckt man gemeinsam was und man hat nicht so dieses, ne, man kennt das schon, Ding, sondern ist ein bisschen, ja, gut, habe ich auch Bock drauf, ist doch nice. Oder einen Ausflug machen, wohin, irgendwohin, wo man noch nicht war. Also was Neues entdecken, essen und trinken und Erwartungen auf ein Minimum, das sind die großen drei.
Ja, okay. Naja, bei mir sind es auch eher so die Erfahrungen, keine Ahnung. Ich meine, mein Vater kann sich jetzt nicht mehr dazu äußern, aber der war halt wirklich der Prototyp von, man zweifelt sehr stark daran, ob er überhaupt Lust hat, das jetzt zu machen. Oder ob er irgendwie so semi gezwungen wurde, so, ja, das muss jetzt halt mal sein, dass wir den Sohnemann mal besuchen in der Stadt. Dann nie geäußert, worauf er Lust hat. Absolut keine Lust gezeigt auf irgendeine Aktivität, die man vielleicht vorgeschlagen hat. Und man hat jetzt vielleicht auch abseits von ein bisschen Fußball oder so, und wenn nicht zufällig der FC damals gespielt hat und man konnte ins Stadion gehen, gab es da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist jetzt ja so ein Beispiel, wo sich wahrscheinlich auch ein, zwei, die gerade zuhören, abgeholt fühlen.
Ja, gut, da wird's hart. Da, wird's da hart, bin ich ehrlich, ja. Da kommt man mit den großen drei dann auch nicht so weit.
Nee,
dann
muss da hätte man selbst die Fahrradtour es nicht gerettet,
ja, dann
ist, also, weil dann wäre der Sattel unbequem gewesen. Dann ist das auch so ein bisschen schwergängig. Zu Hause habe ich 9 Gänge und nicht 7.
Dann wird am Ende die Lösung Alkohol sein.
Wo ist mein
sein.
Rücktritt?
Alkohol wird die Lösung sein müssen.
Ja, aber wenn selbst die nicht funktioniert.
Ja, gut, dann kann ich auch nicht helfen.
Ja, das also, ist wirklich so.
Dann bin ich mit meinem Latein tatsächlich.
Das ist auch recht chillig, ne? Du hast es ja mit deinem Dad, hast du ja so eine Ebene, dass ihr euch wirklich so hinsetzen könnt. Inzwischen dann zwei erwachsene Männer und ihr könnt einfach so richtig eins zusammen trinken auch, ne?
Ja, machen wir nicht, aber könnten wir wahrscheinlich. Und mein Papa
nie
trinkt
passiert?
Jetzt. Boah, mit Sicherheit ist das mal passiert,
ja.
Aber jetzt nicht so explizit, ja, kommen,
nicht,
heute wir hauen wir
uns
die Rübe
richtig
voll.
Ja, ja.
So, na, noch einen Shot fadern? Das auf jeden Fall.
Aber
nicht.
Dass man so gemütlich, keine Ahnung, 6, 7, 8 Bier trinken kann.
Das ist tatsächlich lange her, weil mein Papa nicht mehr so regelmäßig, also eher dann auch so 1, 2 Gläser oder Bierchen oder so trinkt.
Ja.
Aber ich, also das große Glück, wir könnten uns morgen irgendwo hinsetzen oder 3 Wochen in Urlaub fahren und könnten von morgens bis abends über irgendwas reden. Also über, weiß
ja,
ich
das
nicht,
stark.
Das Weltgeschehen,
stark.
Politik, Sport, hast du nicht gesehen, also über das, was einen so beschäftigt und bewegt. Von daher braucht es das da gar nicht. Aber Papa, wenn du hörst, wir können uns auch mal wieder ordentlich einschmieren, finde ich. Meld dich mal.
Ja, das war so ein Szenario, da wäre ich gerne dabei.
Da machen wir, Papa.
Da wäre ich gerne dabei.
Du, der, ich,
ja.
Eine Kiste Bier, vielleicht 2 und dann schauen wir mal, wie weit unser Tag so
wird. Ich wieder einen Spruch nach dem anderen gedrückt bekommen von deinem Vater.
Ja,
da freue ich mich drauf.
Ja, der hat dich ja damals beim Fußball immer schon liebend gerne umgetreten und provoziert. Das war damals schon so.
Ja, es gab immer epische Duelle, weil... Also dein Vater war wirklich auch ein sehr guter Kicker.
Absolut.
Und der war halt auch einer von denen, gerade bei so Hallenturnieren.
Grandios.
Der war halt mit so Mitte 40, Ende 40, Anfang 50, war der halt immer noch wirklich gut,
ja.
Und richtig ekelhaft.
Ja.
Und gerade dann wieder dieses Phänomen, dann kommt da irgendwie der junge Trickser, der dann irgendwie zeigen will, nee, dann gab's da einen in die Wade, dann gab's da einen gegens Knie. Aber es war immer eine schöne Challenge, das war herrlich.
Ist so, mein Papa, ja. Deutsche Mark van Bommel aus dem Landkreis Niedersachsen.
Ja,
auf jeden Fall.
Ohne Spaß, ey. Wirklich Prototyp.
Ja, war eine gute Zeit, ey. Damals diese auch familieninternen Turniere quasi, ne, bei meinem glorreichen ESV, falls das jemand hört, fühlt euch gegrüßt. Also so ein kleiner liebenswerter Verein aus Lüneburg, wo wir beide herkommen, die dann immer so einmal im Jahr auch so Turniere veranstaltet haben, wo dann mein Bruder, mein Papa, ich und dann auch andere Familienkonstellationen jeweils dann für eine Mannschaft angetreten sind, grandios. Und da hattet ihr dann auch ein paar Mal beim Hallenturnier das Vergnügen. Ich weiß, er ist dir immer gerne von hinten in die Hacken getreten. Fand ich mal sehr gut.
Ja, das stimmt so. Aber gut, damit hast du ja auch, glaube ich, schon skizziert, dass du da schon auch ein gewisses Luxusgut hattest.
Absolut,
so, ne? Weil,
100%.
Weil gerade sowas schon, dass man irgendwie so dieses Kicken irgendwie mit dem Vater teilen
Toll.
Kann und so. Bei mir war halt dann immer die Sache, mein Vater war halt einfach wirklich so alt, dass da halt vieles nicht mehr möglich war. Und das ist schon immer, also ich finde immer diese Sache überbewertet, dass man immer so sagt, man muss super jung Vater werden, um dann halt dieser coole junge Vater zu werden. Aber andererseits gibt's halt auch das Extrem in die andere Richtung, wo dann halt 1, 2 Sachen einem so ein bisschen verwehrt werden,
klar.
So, ne? Weil das ja schon irgendwie im Nachhinein ist es ja eigentlich so die Aufgabe, wenn man sich so denkt, man muss irgendwie im Optimalfall seinen Kindern halt Zugang verschaffen zu etwas, damit sie die Möglichkeit haben, ein Interesse da zu entwickeln.
Ja, fair.
So. Weil bei mir war jetzt das Ding, mein Vater zum Beispiel früher passionierter Skifahrer gewesen, auch gut und so, nur der war dann einfach zu alt, die Hüfte hat nicht mehr mitgemacht, dann war das bei ihm nicht mehr aktiv und deswegen war ich nie Skifahren. So, einmal 5 Tage im Harz. So, und das sind dann halt so Sachen und dann bist du jetzt, wenn du gerade mal eher Richtung Süden nach Deutschland ziehst, bist du dann mal so der Weirdo, der sagen muss, ja, ich fahre halt quasi kein Snowboard oder Ski, weil habe ich nie gemacht.
Ja, könntest du noch machen. Du könntest, also du hast natürlich völlig recht, das ist, wenn die Timeline da passt, ist das grandios, aber es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Ich bin nämlich auch tatsächlich nochmal Throwback zur letzten Episode. Ein Bre, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist, ist in meine berufliche E-Mail reingeslidet, die er wahrscheinlich über unsere Website oder so bekommen hat oder geraten hat, weil so schwer ist es jetzt nicht, wenn man Firmenname und meinen Namen kennt. Und hat mir in erster Instanz ein YouTube-Tutorial, wie man gut Klavier spielen lernt, geschickt.
Oh.
Richtig geil. Wirklich ein gutes Ding, ne? Dann habe ich geantwortet, yo, nice. Also was man so antwortet, ne? Nice, Alter, ehrenhaft, vielen Dank, ne? Küss auf dein Herz und so. Falls ich das Projekt mal angehe, ist das bestimmt hilfreich. So, was hat der Bray gemacht? Nochmal Ehrenmove, Double Down. Hat das nicht als quasi okay-Thema erledigt genommen, sondern hat gesagt, wenn ich das schon lese, falls ich das Projekt mal angehe, klingt das, als würdest du es nie machen. Deswegen,
oh, er hat dir solche ins Gewissen geredet.
Ja, und deswegen hier auch schon mal zwei Klaviere, die ich dir empfehlen würde. Also so diese E-Pianos. Und hab mir da nochmal zwei Links geschickt.
Dann auch ein Motivationsvideo von David Goggins, damit du dich endlich mal zusammenreißt und deinen Arsch hochbekommst.
Nee, auch verbunden damit, dass er mir sogar auch noch persönlich helfen würde, wenn ich das Projekt wirklich angehe. Also maximaler Ehrenmove und bringt mich ehrlicherweise in eine Situation, wo ich es fast machen muss.
Das stimmt.
Wo ich jetzt eigentlich fast
aber das könnte wieder so eine weirde Situation werden. Ja, ich erinnere mich an damals, als du dir einen PC hast zusammenstellen lassen. Das war so diese Zeit, wo wir gesagt haben, komm, wir wollen mit dem Content so ein bisschen mehr machen.
Ja.
Grüße an Patreon. Es blieb ein kleines bisschen Geld über. Und man war so in der Lage zu sagen, komm, wir investieren jetzt auch mal in dem Sinne, dass Tegen sich da irgendwie mal was zusammenstellt.
Ja.
Und weil du ja absolut keinerlei Fähigkeiten besaßt und jetzt auch nicht willend warst, irgendwie zu sagen, mit YouTube-Tutorials baue ich mir das Ding selber zusammen, haben wir einen Community-Aufruf gemacht, ob dir jemand diesen PC zusammenbauen kann, aus irgendwie der Richtung Hamburg. Und dann ist das ja tatsächlich passiert. Und du hast damals nur so die Story erzählt davon, dass dann halt so ein wildfremder Bray in deiner Wohnung war, dir den Rechner zusammengebaut hat. Und es so, ich weiß nicht, ob die Person noch zuhört, es war, glaube ich, okay, aber es war halt natürlich trotzdem ein bisschen eigenartig.
Ja, der Kollege hieß auch bei uns im Chat oder im Patreon oder wo immer wir ihn herkannten von Social oder so, irgendwie Seegurke 69 oder so. Das war auch so ein bisschen weirder Name. War ein absoluter Ehrenmann. Und natürlich habe ich mich da nicht lumpen lassen und habe irgendwie ein bisschen Bier und eine Pizza bestellt, ne, damit der Kollege auch entlohnt wird für seine Arbeit. Und es war irgendwie cool. Der hat es auch ganz gut hingekriegt. Ich hatte zwischendurch, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das Gefühl, dass er so ein bisschen seine Skills überverkauft hatte vorher. Also es ging ihm jetzt auch nicht so ganz natürlich.
Ja, wie wäre denn der Telefonjoker?
Und ich glaube, bis heute hat er so, also bis heute ist so ein Lüftungsschacht, also es, sagen wir mal, es kommt sehr viel Staub in meinen Rechner rein, der da eigentlich nicht reinkommen sollte, weil er das nicht so ganz richtig hinbekommen hat. Am Ende hat es irgendwie funktioniert und der Bray hat nur ein bisschen getrunken und ist dann auch los. Aber es war natürlich schon was, so ein bisschen eine seltsame Situation, ja, war es schon, klar. Deswegen, ja, also wenn der andere Bray jetzt zu mir kommt und dann hinter mir sitzt, ich stelle mir das ja so vor, dass ich dann am Klavier sitze und er sich so von hinten um mich rumbeugt und dann mir mit seiner Hand zeigt, wie man es eigentlich spielt. Keine Ahnung, wir schauen mal, wir bleiben da dran.
Und dann sind wir bei diversen Filmstorylines und vielleicht öffnet sich da auch noch ein nächster Plot für dich.
Öffnet sich die nächste Tür.
So,
never say never.
Die Hintertür, ja, alles klar. Ey, aber lass mal einloggen, Ende 25, Anfang 26, mir ist scheißegal. Lass mal so Pärchen-Skiurlaub machen, komm.
Ja, finde ich gut. Können wir sehr gerne machen.
Hand drauf.
Okay, Hand drauf.
Ja.
Ihr habt's gesehen.
Hab ich richtig Bock drauf, Alter.
Würdest du Skifahren oder Snowboarden?
Snowboarden wieder. Ja,
okay. Ich fahr Ski.
Also da vielleicht wäre ich auch bereit, aber wie gut fährst du Ski? Wäre es kacke, gut, wenn ich Ski... Ja, scheiße.
Ich fahr sehr gut.
Okay, aber also hätten wir quasi keinen gemeinsamen Spaß, wenn ich dann zum ersten Mal Ski fahre?
Überhaupt
würde.
Nicht.
Ja, dann,
aber wenn
dann
du zum ersten Mal Snowboards, haben wir auch keinen gemeinsamen Spaß, zumindest nicht auf
nee,
der
das
Piste.
Das ist ja über 10 Jahre her bei mir. Also ich würde quasi nicht von null anfangen. Ich bräuchte wahrscheinlich wieder so einen Tag, um ein Skill-Level von dem letzten Mal wieder zu erreichen. Aber natürlich fahre ich dann viel, viel schlechter.
Aber es ist gut, dass Leonie wäre auch Einsteigerin. Von daher,
super.
Ne, also das kriegen wir schon hin. Und dann gehen wir schön abends auf die Hütten, ey. Ein Almdudler, ein Bierchen, vielleicht ein Germknödel. Für dich schwierig, aber gut.
Boah, Germknödel geht, glaube ich, sogar, ne?
Ja, ich weiß gar nicht. Ist Germ nicht? Was ist denn Germ? Ist Germ Mehl?
Ich habe keine Ahnung. Gerste oder
die
so.
Die haben so komische Namen für alles.
Da ist kein Weizen drin, da ist Gerste drin.
Ja, ein Topfenschmorren mit Germ.
Ja.
Keine Ahnung. Gut. Ey, ich habe heute für dich später Lebensbibel vorbereitet. Kannst du selber entscheiden, ob wir da jetzt reingehen wollen oder ob wir das hinten raus machen wollen. Ich habe wieder 5 bummelige Fragen mitgebracht. Wir sind nämlich zurück, wenn nicht gar am zurücksten.
Ja, wenn du schon so heiß drauf bist, können wir es auch direkt einstreuen und dann mal schauen, was hinten raus und rüber bleibt.
Dann lass uns da reingehen.
Ja, okay.
Dann gönn mir den Einspieler, ab in die Kirche mit uns,
wa?
Und Abfahrt.
Sie flunkern doch.
Das ist echt Flunkeige.
Die Lebensbibel.
Komm, heute erklärst du mal, was die Lebensbibel ist. Ich möchte da zuhören.
Super, darauf bin ich natürlich vorbereitet. Die Lebensbibel ist quasi euer Ratgeber, der hoffentlich ab spätestens 2027 unter euren Weihnachtsbaum liegt, wo wir euch zu diversen Lebensbereichen eigentlich quasi nur sagen wollen, wie es geht. Immer wieder werden uns Fragen gestellt, Mensch Arne, Mensch Dirk, ich habe da so ein kleines Problemchen, wie soll ich es machen? Und am Ende stellen wir euch eigentlich nur die Formel für das perfekte Leben her. Deswegen wird Arne mir gleich 5 Fragen wahrscheinlich aus verschiedensten Lebensbereichen stellen. Und ich werde mehr oder weniger definitiv die Antwort drauf geben, wie ihr euch zu verhalten habt. Arne hat natürlich die Möglichkeit zu over- oder zu underrulen und zu sagen, nee, da mache ich nochmal ein Sternchen dran und sag, es gibt vielleicht noch einen alternativen Weg. Aber im Prinzip einigen wir uns meistens auf einen Weg und den müsst ihr dann alle einhalten.
Hast du herausragend erklärt, also erstaunlich, unerwartet herausragend erklärt. Wir fangen an mit einem Lebensbereich, den jeder von uns, glaube ich, mittlerweile zu seinem alltäglichen Leben zählt. WhatsApp-Kommunikation. Mhm. Ja? Oder wahlweise ein anderer Messenger, aber wir sind im Bereich der digitalen Kommunikation. Und eine Frage, die sich jeder von uns, glaube ich, schon mal gestellt hat. Insofern absolut relatable und bin gespannt, wie du da rangehst. Frage ist, beziehungsweise sind sogar zwei Fragen. Die erste Frage, Szenario, du schickst jemandem eine WhatsApp-Nachricht und die bleibt erstmal einige Zeit lang unbeantwortet.
Mhm.
Ab wann, wenn überhaupt, ist es okay nachzuhaken? Ist es überhaupt okay, also double down eine zweite Nachricht hinterher zu schießen? Und falls ja, wie ist die Timeline und ist es abhängig von der Relevanz? Also ne, einfach nur zu sagen, yo, Diggi, wollt mal wieder hören, wie es dir geht, würde ich jetzt mal vermuten, hakt man eher wahrscheinlich gar nicht nach, weil man vielleicht auch sogar so ein bisschen sofort in so einen Modus geht. Ja, okay, sorry, dass ich gefragt habe, wenn du es mir nicht sagen willst, dann frage ich mit Sicherheit kein zweites Mal. Gegenüber, keine Ahnung, wann ist nochmal deine Hochzeit? So, da würde man vielleicht ein zweites Mal nachhaken oder so, oder überhaupt nachhaken. Ab wann ist es okay, wie lange ist die Timeline, wo man erstmal sagt, das hat jeder an Puffer, bis man wirklich nochmal reingeht?
Das ist ein äußerst komplexes Thema. Ich habe auch letztens hier Gemischtes Hack gehört, wo irgendwie Tommy und Felix, vor allen Dingen aber auch Tommy, da so über seinen neuen Lebenstipp quasi erzählt hatte, dass er allen so empfohlen hat, weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe einfach WhatsApp alle Notifications ausgestellt und dadurch hat sich so meine Phone-Zeit reduziert und ich lebe so entspannt.
Ja, und die dann Anzahl so, der Freundschaften hat sich auch reduziert. So.
Und ja, du privilegierter Bastard, wenn man Tommy Schmidt ist oder Felix Lobrecht, dann kann man sich das auch erlauben und dann ist das im Zweifel nicht so schlimm, wenn man erst nach 3-4 Stunden antwortet. Aber es ist halt einfach nicht möglich für den Normalsterblichen. Und gerade, das haben sie ja auch erzählt, wenn sich berufliche und private Kommunikation so mixt, was ja bei uns irgendwie auch der Fall ist, klar, wir versuchen es irgendwie firmenintern, da hast du ja auch irgendwie mit für gesorgt, dass wir eher auf die Tools natürlich legen und dann nur im äußersten Notfall jemanden aus der Belegschaft bei WhatsApp schreiben. Im Endeffekt ist es natürlich immer anders und man kriegt super viele WhatsApp-Nachrichten dann irgendwie noch beruflich. Und das ist halt die schwierige Trennung. Ich finde, wenn wir schon mal bei diesem Beispiel sind mit, man hat einen Freund, einen guten Freund, einen Kumpel, den man irgendwie mal ewig mal wieder mal schreiben will und man hat gar kein konkretes Anliegen und macht wirklich nur mal so ein Check-in. Ey, ich wollte mich mal melden, wie geht's dir eigentlich? Vielleicht können wir uns ja bald mal irgendwie mal telefonieren oder treffen oder irgend sowas. Und dann kommt nichts, du hast völlig recht, das ist schon immer ein ganz, ganz harter Schlag.
Schon, oder?
So, ne? Das muss man sagen. Ich habe es natürlich auch schon zig Male gemacht, also aktiv, passiv habe ich es auch schon ein paar Mal erlebt. Wenn man wirklich eine gute Ebene hat, würde ich sagen, ist eigentlich so der beste Move, wenn man an dem einen Tag geschrieben hat, dass man am nächsten Tag, wenn man nichts bekommen hat, irgendwie so ein ironisches, ja danke für nichts, du Bastard oder so. Oder ja, ich hasse dich auch, so nach dem Motto, wenn man so einen nachschiebt.
Tut mir leid,
so,
dass ich gefragt habe, sowas.
So, wenn dann darauf auch nichts kommt, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen mit der Person oder sie liegt vielleicht gerade im Koma, eventuell. Aber das ist so die Geschichte, ich würde sagen, ansonsten, wenn wir, also beruflich ist halt schwer. Wenn
nee, privat, wir reden gut, über private
Wir reden wirklich nur privat. Ja. Privat, dann würde ich sagen, boah, wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage am Morgen, so ey, wollen wir nicht heute Abend Tennis spielen gehen?
Ja, okay.
Und da kommt dann erstmal nichts und ich habe dann wirklich sowas Konkretes, was ich am Tag noch klären möchte.
Ja.
Dann schicke ich dir, gebe ich dir auf jeden Fall erstmal den Respekt davon, dass ich sage, ich gebe dir 3 bis 4 Stunden Zeit,
okay, fair,
darauf zu antworten. Wenn dann nichts kommt, werde ich das erste Mal nachhaken und nur mal so fragen, ey, melde dich doch mal kurz, damit ich Bescheid weiß.
Aber
oder so.
Schon auch verbunden mit im Zweifel so einer Mini-Notlüge im Sinne von, ich muss sonst mal planen, wie was ich was anderes mache. Also
genau.
Nochmal so ein bisschen Druck.
Genau, genau.
Der einem so
obwohl
ein bisschen,
ich an diesem Abend absolut nichts vorhabe und einfach nur traurig wäre, wenn
sind
du
wir uns einig. Okay, perfekt.
Ja, selbstverständlich. Da würde ich das in dem Fall sagen. Privat, ich würde euch hier im, wenn das jetzt hier so crossgeschlechtlich mit sexuellem Interesse ist, seid nie die Person, die nachhakt.
Nicht nachhaken.
Nie,
ja.
Wirklich
ja.
Nie, ohne ja. Scheiß. Wenn die Frau nicht antwortet oder der Typ nicht, dann seid nicht die Person, die dann nochmal schreibt und dann so, hey, warum antwortest du mir denn nicht und
oh ja,
so weiter.
Bitte nicht.
Tut es einfach nicht. Lasst euch nicht auf dieses Niveau herab. Es ist das Schlimmste, was du tun kannst. Wirklich. Also das wirklich komplett lassen. Welche Lebensbereiche habe ich jetzt noch ausgelassen?
Nö, nee, keine, glaube ich eigentlich.
Nö, also das wäre jetzt so mein Ansatz, glaube ich.
Aber was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich schreibe dir sowas wie, was jetzt nicht tagesaktuell ist, sondern ich schreibe dir, yo, wollen wir nicht mal wieder... Oder hast du eine gute Serienempfehlung, wollt mal wieder was gucken oder wollen wir nicht bei Gelegenheit mal wieder XYZ machen? Also etwas, wo ich nicht sofort eine Nachricht brauche. Wie viel Zeit habe ich da oder der andere, um zu antworten? Also da reden wir dann ja über mehrere Business Days. Da reden wir mindestens über 3, 4, 5 Tage, die man Zeit hat, oder?
Das Ding ist halt, also wir haben das ja wechselseitig auch auf jeden Fall schon des Öfteren erlebt. So, das ist so ein
Absolut.
Ding und es fühlt sich schon schlecht an, da mehrere Tage einfach Weil an sich ist es ja eher so der Job, dass man halt innerhalb von, wenn man denn die Möglichkeit hat, ein paar Stunden dann grob antwortet mit, ey, klingt gut, lass da auf jeden Fall mal ein paar Tagen drüber schnacken.
Man kauft sich Zeit, ja.
So, man erkauft sich Zeit und nimmt dann natürlich auch wieder die andere Person in die Pflicht, ja, genau. Weil man den Ball wieder zurückspielt und so sagt, ja, da können wir uns ja mal Gedanken drüber machen, was bedeutet, ja, dann plan's halt und vielleicht habe ich dann Zeit, du Arschloch. So, das ist eigentlich die Übersetzung bei der ganzen Geschichte. Deswegen finde ich 4 bis 5 Tage schon schwer. Ich sage, man hat bei so einer Casual-Anfrage, hat man bis zu 2 Tage Zeit.
Okay.
Ja, wenn ich dir am nächsten Tag antworte auf so eine lose Anfrage, dann ist es, glaube ich, so fein. Dann denkt sich da auch keiner was Schlimmes bei. Am zweiten ist so eigentlich dieser Dealbreaker-Tag, wo es schon so ist, wenn du am zweiten Tag so eine Anfrage keine Antwort bekommst, fühlt es sich auch schon wieder schlecht an.
Okay, finde ich gut. Ich glaube, wenn ich da in der Lebenszwiebel dazu senfe im Printwerk, werde ich ein bisschen liberaler sein. Also ich gehe da schon in den Bereich 72 bis vielleicht sogar 96 Stunden in Anlehnung an einen guten Freund des Podcasts des Hauses, Liam Neeson. Also ich glaube, in die Richtung würde ich schon gehen.
Ich habe noch eine Folgefrage, ja, die kannst du jetzt auch noch beantworten. Okay. Weil das erleben wir auch natürlich regelmäßig. Ich bin da auch oft der passive Teil der Schuld. Das ist ja zum Beispiel auch gestern wieder passiert. Wie machen wir das, wenn du mir zum Beispiel oder Person X mir etwas Lustiges schickt?
Ja.
So ein Meme, ein lustiges Foto, irgendwas. Ich reagiere nicht drauf, schreibe dir 1 oder 2 Tage später, wegen was anderem aber.
Ja.
Weißt du, dann habe ich wieder ein aktives Anliegen, schreibe dir. Bin ich dann noch in der Pflicht oder ist es überhaupt eine gute Idee, dann noch 2 Tage später irgendwie hier Antwortfunktion WhatsApp, ein Hahaha, ein paar Lach-Emojis zu machen und dann 2. Nachricht das neue Anliegen? Oder ist es einfach, hat so ein Meme oder was Lustiges eine Halbwertszeit von x Stunden und du antwortest dann einfach gar nicht mehr drauf und kommst nur mit dem neuen Anliegen?
Herausragende Frage mit einer ganz klaren Antwort, Memes verjähren nicht. Memes verjähren.
Also man
nicht.
Muss immer irgendwie
man
drauf
muss
reagieren.
Immer drauf reagieren und man darf sich den easy way machen, einfach Lachsmilies, ohne das Reel angeguckt zu haben.
Ja.
In der Annahme, dass es etwas Witziges ist. Das wird in 19 von 20 Fällen klappen. In 1 von 20 werdet ihr damit bitterböse auf die Schnauze fallen, weil euch jemand etwas Inspirierendes oder Trauriges oder Motivierendes geschickt hat und ihr einfach 4 Lachsmilies geschickt habt. Aber das könnt ihr machen. Also das ist okay, aber bitte nicht einfach ignorieren und dann sagen, jo, welchen Senf findest du eigentlich am leckersten, wollte ich dich immer mal fragen. So, da musst du schon vorher noch mal einmal mir mindestens the courtesy geben, dass du mir noch ein paar Lachen.
Ja, dann ist es ja perfekt. Dann habe ich dir auf den Link, den du mir geschickt hast, habe ich dir ja geantwortet, dass es eine großartige Idee wäre, zu einem Auftritt von Deadlift Desos zu gehen. Das war jetzt der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich übernehme jetzt gerade ein bisschen, aber ich finde es sehr interessant. Du hast es gerade schon gesagt. Lach-Emojis.
Ja.
Stell mir die Formel auf, wie muss die Reaktion von einem selber tatsächlich sein, und in welchem Verhältnis steht dann die Emoji-Reaktion? Weil wir kennen es ja alle, das ist ja höchst inflationär, das Konstrukt.
100%.
Also, man kriegt ein Meme geschickt, hat so die Reaktion, und schickt so 4 tränend lachende Emojis so zurück. Ist ja völlig kein Verhältnis.
Ja.
Also, wie würdest du sagen, wie viele Lach-Emojis dürfen es wirklich sein? Oder ab wann ist wirklich dieser tränenlachende Emoji erst erlaubt? Welche Reaktion muss es tatsächlich hervorrufen, bis man das darf?
Finde ich eine extrem wichtige Frage. Und tatsächlich auch eine, die mal wieder, wie so häufig in unserem kleinen Projekt hier, die Chance und auch die Aufgabe hat, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern und zu verbessern. Denn wir sind uns ja einig, dass der Status quo unerträglich ist. Der Status quo ist absolut unerträglich. Ja. Ihr sitzt zu Hause, jemand schickt euch ein Meme, ihr habt keinerlei Mimik.
Ja.
Gehört das eigentlich zusammen? Meme und Mimik? Nee, ne?
Ich glaube nicht, aber es ist ein schöner Zufall.
Ihr habt keinerlei Reaktion und schickt 2 Flammen und 3 ich lache mich tot Emojis.
Ja.
Das ist ja die Situation, in der wir uns gerade gesellschaftlich hereinmanövriert haben. Und da müssen wir jetzt mal wieder die Fluglotsen oder die Fairhouse-Pförtner sein, um euch da wieder rauszuführen. Ich gehe rein mit der Prämisse, was wir nicht machen wollen gesellschaftlich, ist, dass wir verschiedene Formen von Emojis benutzen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht ein Grinse, ein Lachen und ein Lachen mit tränendem Auge Emoji zur
Abstufung. Okay, wir brauchen wirklich
eine
passende Reaktion. Dann
nein. Wir gehen, das einzige Emoji, was wir in solchen Fällen benutzen, ist das mit dem tränenden Auge. Und die Abstufung, wie witzig es war, machen wir über die Anzahl. Also wir gehen nicht dahin, dass die Abstufung über den Emoji-Typ passiert.
Ich hätte jetzt fast gedacht, du gehst
passiert.
Tatsächlich in die Richtung, dass wenn man jetzt ein Meme bekommt und man ist quer, man guckt sich das an und man bereut es jetzt nicht oder fand es scheiße, aber man hat halt auch nicht gelacht, dass dann so zum Beispiel die Reaktion einfach wäre, Daumen hoch.
Nein.
Daumen hoch.
Nein.
So, solide, ich habe jetzt nicht gelacht, aber ich gebe dir einen Daumen hoch. Ich würde mich jetzt nicht beschweren, wenn du mir nochmal so einen schickst.
Okay, also da würde ich den Daumen ganz anders verstehen, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, wenn es ein Szenario ist, in dem ihr sich gar nichts geregt hat bei euch, ihr aber schon das Meme an sich als halbwegs unterhaltsam deklarieren würde, vielleicht nicht für euch oder in dem Moment war es nicht passend, dann gehen wir Non-Emoji-Antwort, dann schreiben wir einfach nur vier Buchstaben, nämlich Haha. Einfach Haha.
Ja, ist so. Auch eine Scheißreaktion.
Haha ist
Haha
auf jeden Fall
keiner ab.
Ja, witzig, ja. Danke fürs Schicken, Klammer auf.
Okay.
Ich musste jetzt nicht lachen, aber trotzdem nicht schlimm. Also dann gehen wir Haha, wenn ihr wirklich so ein bisschen merkt, ihr habt dieses dann gehen wir einen Tränen-Emoji.
Ein Tränenlachenden-Emoji, ja.
Ein Tränenlachenden-Emoji. Wir gehen nie zwei Tränenlachenden-Emoji. Das gibt es quasi nicht, weil ich das irgendwie komisch finde. Sondern
finde ich auch es gut. Gibt, es geht dann bei drei weiter.
Es geht bei drei weiter.
Ab drei ist es wirklich lustig.
Bei drei ist schon wirklich so. So.
Boah, das war eine sehr gute Lache aus dem Trockenen.
Dann geht ihr drei. Und wenn ihr wirklich. Drei würde ich sagen, geht ihr auch, wenn ihr es so lustig fand, dass ihr es der Partnerin gezeigt habt oder vielleicht weiter versendet habt oder so. Und wenn ihr wirklich einen ehrlichen Lachflash bekommt, dass sich eine physische Träne aus eurem Körper bewegt, wie damals bei Dumbledore oder bei Snape oder wer auch immer, bei Snape, glaube ich, der die Träne geweint hat, dann gebt ihr den euer Denkarium und geht fünf. Also wir gehen null, also wir gehen haha, ein Lach-Emote, drei, fünf und darüber hinaus würde ich sagen, gibt's nichts mehr. Also darüber hinaus wird man nicht mehr mit Emojis antworten, sondern dann mit Text. Dann könnt ihr fünf Lach-Emotes gehen und noch dazu schreiben, Digga, ohne Scheiß, ich habe mich gerade 20 Minuten lang bepisst. Danke dafür. Dann muss man die Abstufung nach oben muss man über Text regeln.
Das
kannst du damit leben?
Ja, ich finde das großartig. Weil überleg mal, also gerade halt für diesen, du brauchst ja Feedback.
Ja,
100%. Du hast ja dieses Beispiel mit dem Restaurant genannt, wo man dann immer, wir halt deutsch sind und devot, und am Ende immer sagen, ja, hat schon gepasst. Oder beim Friseur, der dich völlig ruiniert hat. Dankeschön, ich gebe dir noch 5 Euro Trinkgeld und dann fahre ich mit Tränen nach Hause. Du kriegst kein Feedback, du wirst nicht besser. Und das geht einem ja auch genauso bei irgendwelchen Jokes, die du zündest. Du willst ja Feedback haben und solange du das Gesicht von einer anderen Person nicht siehst, ist es einfach so schwer. Und wie geil das auch ist, natürlich werden da ein paar Enttäuschungen dabei sein.
Ja, es werden ein paar
harte
Momente
passieren.
Wenn
dann das Haha zurückkommt, weißt du halt, scheiße Mann, da habe ich gekackt.
Da habe ich wirklich komplett
gekackt. Aber wenn du dann halt auch mal die 3 oder die 5 bekommst, was ist das denn für ein geiler Moment, so wirklich zu wissen, also man kriegt es ja auf dem Textweg mit. Ich meine, wenn du mir etwas unfassbar Lustiges schickst und du merkst ja dann schon, wann ich etwas extrem lustig fand und wechselseitig genauso.
So gut wie immer eigentlich.
Ja, alles klar. Aber das ist toll.
Und
das finde ich wirklich super. Zum Glück habe ich die Frage gestellt.
Finde ich
ist
sehr
so geil.
Gut. Erweiterung. Wir reden ja hier nach wie vor die ganze Zeit über digitale Kommunikation, die ihre Tücken hat, weil wenn ich dir einen Witz erzähle, dann sehe ich, ob du wirklich lachst, ich sehe, ob das so halb gespielt ist, ich sehe, ob du Tränen lachst und kriege sozusagen ehrliches, wertiges Feedback. Das ist ja in geschriebener Kommunikation einfach schwieriger. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben schriftlich dabei, könnten aber mal überlegen, ob man das, um auch Menschen, die im digitalen Raum extrem lustig sind, im analogen Raum die Wertschätzung dafür zu geben, könnten hingehen, dass wir es wie in der Fußball-Bundesliga mäßig machen, dass wenn du 5 Titel hast, kriegst du einen Stern auf deinem T-Shirt. Also wir könnten mit so Anstecknadeln arbeiten, die du dir verdienen kannst, wenn du im digitalen Raum
einen fünffachen Lacher bekommen hast.
Genau, wenn du 10 Fünf-Lacher produziert hast, kriegst du einen so einen kleinen Pin, den du an deinen Revers pinnen kannst. Und wenn du dann jemanden so abends mal in der Kneipe oder irgendwo auf dem WG-Abend siehst, dann siehst du so, du gehst in die Küche, holst dir ein Bierchen, kennst vielleicht nicht alle total gut, weil es sind so neue Leute. Und dann siehst du so, okay, da hinten, der hat 6 Pins. Ich glaube, ich nehme mal meine Pulle. Ich stelle mich da mal hin. Ich gehe mal damit in die Gruppe und guck mal, ob mir das was bringt. Also wir transportieren das in die analoge Welt als quasi Abzeichen.
Dann bewegen wir uns wieder ganz schnell in Richtung Black Mirror Dystopie.
100%.
Also 100%, weil dann denkst du so, boah, das muss der lustigste Mensch aller Zeiten sein. Und wo hat er die ganzen Fünflacher her? Aus der Fußballmannschaft, wo wieder Jokes über Ausländer und sonst was gemacht wurden.
Stimmt.
Ja, stimmt. Also gefährliches. Ja. Terrarium, ja.
Gefährliches
Teriyaki-Soße.
Okay, dann müssen wir da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber finde ich sehr gut. Also ist ein bisschen ausgeufert, aber genau dafür sind wir da. Insofern,
kannst du
bitte
mir mal kurz mal hier die Zerro einmal rüberreichen? Ich bin ein
bitte
bisschen auf dem Trocknen hier für die
Aufruf,
Episode.
Sofortige Anpassung eurer digitalen Kommunikation ab Veröffentlichungszeitraum der Folge. Probiert's mal aus. Und auch da, wie immer, gerne
da
Feedback.
Da werden sich Leute dran halten.
Funktioniert's
nicht.
Ich
sag mindestens 100 Leute, die zuhören gerade, werden sich ab jetzt anhalten.
Ja, und ich grüße an meinen guten Freund Julian, der, glaube ich, den Podcast nicht hört, dem ich, glaube ich, geschätzt in den letzten 4 Wochen 600 Hahas mitgegeben habe auf seine Meme-Compilations, die er mir regelmäßig bei Instagram schickt. Weil Julian ist wirklich der Kandidat, hab ihn wahnsinnig gerne. Ich kann mein Handy kaum mal 2 Stunden weglegen, ohne dass ich wieder Nachrichten auf Instagram habe. Ich kriege auf meinem privaten Instagram-Account Nachrichten von genau einer Person, nämlich von Julian. Und der schiebt mir dann nicht so seine, also der kuratiert seine Memes nicht, die er mir schickt. Und das finde ich, also sorry Julian, das ist eine Unart. Ich will die Top 5% der Memes, die du gesehen hast, die will ich haben von dir. Und nicht fucking jedes Meme, was dich zum Schmunzeln gebracht hat. Alter.
Das ist halt der Cut-Off zu schlecht. Er schickt dir jeden mit einem Lach, Tränen, Lachen,
warum?
Emoji schickt er dir halt direkt.
Ich will, also da bitte wirklich mal Petition, verschickt unter einem eigenen 3-Lach-Emote, verschickt ihr gar nichts mehr.
Ja.
Wir haben alle genug Zugang zu Memes und Reels. Ich brauche nicht jedes von euch. Ich will eure Top-Auswahl. Ich will das Top 1% eurer Memes und Reels haben und nicht den biederen Durchschnitt.
Ja. Jetzt begebe ich mich zum zweiten Mal auf Glatteis, weil da würde ich jetzt sagen, das ist auch der Nachteil, eine jüngere Freundin zu haben. Ich komme da einfach nicht näher.
Oh, here we go again.
Ich komme da einfach nicht näher. Ich finde es ja auch lustig und das ist ja auch schön. Also teilweise ist das ja andersrum wieder ein Privileg, dass man irgendwie, keine Ahnung, man liegt irgendwo gemeinsam, scrollt ein bisschen durch TikTok und zeigt sich gegenseitig lustige Videos und findet die dann halt auch wirklich lustig und
absolut.
So.
Ja, absolut.
Aber ich komme nicht hinterher. Ich kriege teilweise an einem Tag 12 neue Videos und wie zur Hölle soll ich es schaffen? So, und dann ist ja nämlich auch die Erwartungshaltung da. Ja, warum hast du denn darauf nicht reagiert?
Ja,
und
ja, klar.
So. Mann, ich konnte mir überhaupt 20% davon angucken. Zikerre. Also das ist wirklich, das ist ein kleines bisschen schwierig. Ich hatte gerade noch, ich wollte eigentlich hier bei Julian, wollte ich eingreifen, als das Thema war mit, hier hört den Podcast nicht, hat sich dann
bin
selbst erklärt, weil er offensichtlich keinen guten Geschmack für Humor hat.
Scheint
aber
so.
Jetzt kommt die nächste Frage, die hat nichts mit der Lebensbibel zu tun. Wie machst du das? Ab welchem Level der Freundschaft und wenn du weißt, dass die Person auch Podcasts hört?
Mhm.
Wie reagierst du darauf? / wie enttäuscht bist du, wenn diese Person sich wirklich aktiv dafür entscheidet, nicht deinen / unseren Podcast zu hören?
Da hast du unwissentlich in ein Hornissennest der Größe vom Saturn reingestochen, weil Leonie den Podcast aktuell nicht hört.
Ja, wir hatten das Thema letztens.
Also, meine Freundin, meine heiß innig geliebte Freundin, hört den Podcast nicht und kann nicht mal eine so richtig nachvollziehbare Erklärung dafür liefern. Es ist irgendwie passiert und sie schafft es gerade nicht, den Weg zurückzufinden. Und es ist, also aktuell bin ich in der Phase, um deine Frage aufzugreifen, in der ich das mit suffisantem Sarkasmus behandle und immer wieder ihr Sprüche drücke, wie, ne, weil immer wieder natürlich Themen aufkommen, auch bei uns, die dann hier schon mal thematisiert wurden in den letzten Wochen. Und sage ihr natürlich immer, ja, du, also, wenn du meinen Podcast hören würdest, dann wüsstest du es. So, ne? Also gehe mit so einem freundlich gemeinten Vorwurf da rein. Sie verspricht mir immer wieder, dass sie, also sie sagt immer dieses klassische, ja, ich muss den mal wieder hören. So. Und da sage ich mir nur, du musst den nicht hören. Das ist total okay, den nicht zu hören. Ich würde ihn hören an deiner Stelle, weil er extrem gut ist und weil er dich vielleicht auch immer noch über mich etwas Neues lehrt, was ja schön sein könnte. Aber in der Phase sind wir aktuell, ich sag mal so, wenn sie es wirklich durchzieht, den immer noch in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu hören, dann müssen wir in ein ehrliches Gespräch gehen.
Musst du dir mal Gedanken machen.
Nicht über die Beziehung im Grundsatz, logischerweise, aber über dieses Thema muss es dann ein Krisengespräch geben, weil es keinen Grund gibt, diesen Podcast nicht zu hören.
Das ist wirklich verrückt, weil ey, schon alleine, das hört sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen toxic an, aber eigentlich ja schon fast aus Surveillance-Gründen hört man ja als Partner dann den, also wenn der Partner einen Podcast hat, dann hört man sich den an.
So. Ja, also man könnte ja auch meinen, dass man den Partner gerne mag und die Dinge, die der im Durchschnitt von sich gibt, man die vielleicht auch irgendwie unterstützenswert oder hörenswert zumindest mal.
Ja, das
ist ja, als hätte sie quasi Noise-Canceling-Kopfhörer auf, während sie mit mir in der Wohnung ist.
Wobei zu ihrer Ehrenrettung, das hatten wir letztens nämlich das Thema, und da meine ich, hätte sie erzählt, und das finde ich nämlich auch mega geil, dass sie sich wirklich aktiv davon getrennt hat, von dieser Ebene, ja, das ist jetzt mein Freund, der den Podcast macht, mit einer Person, die ich ja auch privat kenne, jetzt in mich. Und sie hat wirklich das für sich getrennt und hat das eher aus dieser, nicht Fanbasis, Fan klingt jetzt falsch, aber ich höre diesen Podcast gerne, einfach aufgrund des Podcasts und jetzt nicht wegen dir als Person. Und sie meinte ja selber, sie war halt einfach auch zu doll enttäuscht von uns. Wir haben sie halt enttäuscht dadurch, dass wir halt die ein oder andere kleine Pause hatten und nicht am zurückesten waren über diverse Perioden.
Ja.
Und dadurch hat sie so ein bisschen den Zugang verloren.
Das finde ich okay, das finde ich auch tatsächlich legitim. Ja. Jetzt muss man aber mal sagen, wir sind irgendwo zwischen Zurücker und am zurücksten.
Ja.
Da bewegen wir uns ja gerade hin. Insofern gibt es jetzt aktuell kein Argument mehr, diesen Podcast nicht zu hören. Möchte aber gleichzeitig ranhängen, dass ich möchte keine Pity-Listeners, ne? Also ich möchte nicht, dass Freunde von mir den Podcast nicht mögen, aber hören, weil sie das Gefühl haben, sie schulden uns das. Ich will, dass sie den abonnieren, also mindestens, gibt uns eine Bewertung.
Automatische Runterladefunktion.
Lass ihn von
Spotify
mir aus lautlos durchlaufen,
meinetwegen,
damit wir in den Auswertungen hier schön 100% Listening-Time und so haben. Dann höre ich ihn halt nicht, das finde ich okay. Also das verlange ich von niemandem. Aber ich verlange schon, würde ich sagen, dass man uns eine ehrliche Chance gibt. Das finde ich, das haben wir uns verdient.
Ja, das sehe ich genauso. Also bei mir geht es tatsächlich auch ein bisschen so weit. Es klingt immer sehr selbstverliebt, aber ich denke mir immer so...
Der Podcast ist grandios.
Wenn, ja. Erstmal das und dann denke ich mir so, ja, also du magst mich ja eigentlich schon, oder? So, warum machen wir das denn sonst hier eigentlich so? Und dann bringe ich ein Produkt raus, wo ich auch irgendwie sage, da stehe ich wirklich maximal hinter und da ist auch einfach sehr viel von mir tatsächlich drin. Wenn man nun mal halt hier über sein Leben und seine Ansichten und über lustige Dinge, die man halt hier, ne, 5 tränenlachende Emojis findet. Und dann kommt da einfach so, ja, nee, sorry, höre ich halt nicht.
Ja, ich höre also ich hör so andere 7 Podcasts, andere Podcasts. Genau.
Aber nee, Lieber Lachen habe ich noch nie gehört.
Das ist, als würdest du so ein geisteskrankes Modelabel droppen mit so richtig geiler, hochwertiger, mega krasser Kleidung und deine Freundin würde sich so entscheiden, so, du, bei Kick haben die auch ganz coole Sachen. Ich ziehe mir meine Shirts da. Wirklich. So ins Gesicht gepisst.
So macht man das nicht, wie man supportet. Ich höre auch hier deinen zweiten Podcast, höre ich auch.
Support ist kein Mord.
Ja.
So viel dazu.
Support ich.
Hervorragend. Gut beantwortet, die erste Frage zum Thema WhatsApp. Gehen in eine zweite Frage, die aus dem sportlichen Bereich kommt. Und wir beide können da so ein bisschen relaten. Deswegen bin ich vor allem bei dir gespannt, wie du das angehst. Wir sind im Bereich sportlicher Triumphe. Ja? Ist jetzt nicht eingegrenzt, auf welcher Größenordnung, also ob Champions League-Sieg oder ob Bezirkspokalsieg mit dem Volleyballverein oder ob, das war jetzt der Anlass der Frage, Thema Marathon, kann ich gleich noch einen kleinen Einschub zu machen, bin ich nicht gelaufen, also aus Krankheitsgründen in dem Fall tatsächlich.
Hattest Durchfall, ja.
Aber so die Frage, hatte ich nicht, aber okay. Klassischerweise, du läufst einen Marathon und kriegst irgendwie so eine Medaille, du hast es geschafft, Finisher oder so. Oder du hast, weiß ich nicht, ein Fußballturnier gewonnen und kriegst am Ende auch eine Medaille und hängst dir die erstmal um. So wie man das halt so macht, logischerweise. Die ganz banale Frage, wie lange darf man dieses Zeichen des sportlichen Triumphes tragen, bevor es affig wird? Und gibt es eine Abstufung in der, also darf man jetzt no front, aber darf man einen, weiß ich nicht, Badminton 4. Platz im Kreispokal Rheinland-Pfalz, darf man das überhaupt tragen oder nicht? Dürfte ich jetzt eine Champions League-Sieg-Fußballmedaille länger tragen als ein, weiß ich nicht, Bezirksliga-Tennis-Deutscher-sonst-was-Meister-Ding? Gibt es eine Abstufung und wie lange darf man das tragen?
Ja, das ist auch wieder ein spannendes Thema, weil in meinem alten Podcast hatten wir natürlich immer sehr sportrelated, hieß es dann immer so, gab es die goldene Regel, die dann irgendwann Beachvolleyballer aufgemacht hat und wo wir uns dann auch so für die Community hinter vereinen wollten, dass man so sagt, so eine Medaille hat man 24 Stunden, hat man die an.
Ja.
Stand ich nie hinter. stand ich absolut nie hinter. Bei mir ist das eine ganz klare Geschichte, wenn das wirklich ein Erfolg ist und da ist es für mich nur Relation. Das heißt, wenn ihr jetzt ein sportlicher Volldulli seid, aber trotzdem die natürlich dann beeindruckende Leistung geschafft habt, wenn wir jetzt beim Marathon bleiben, natürlich ist das Ding in 5 Stunden zu laufen nicht so beeindruckend wie in 3:30 oder 3:50, wo wir schon bei einem ambitionierten Hobby-Level angekommen sind. So, trotzdem, wenn das für euch eine Riesenleistung war, dann ist das alles, was es ausreicht und es braucht nicht diesen klassischen von außen betrachteten Erfolg oder Misserfolg. Genauso, wenn ihr sensationell in der Kreisklasse B Fußballmeister geworden seid, obwohl vorher wirklich alle gesagt haben, boah, wir spielen gegen Abstieg, keine Ahnung, dann ist das genau das Gleiche. Und dann ist das gleichzustellen mit einem Oberligameister, mit einem, keine Ahnung, ich bin beim Federball, bin ich deutscher Meister geworden. Das ist für mich alles das Gleiche.
Fair, finde ich erstmal sehr, sehr wichtig als Prämisse. Ja, okay.
So,
100%. Und wie lange ist dann der Zeitraum, in dem ich diese Medaille tragen darf?
Wenn du das Ding am nächsten Tag noch trägst, dann also ist vorbei. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ich hatte gedacht, dass also das Segway führte in eine ganz andere Richtung.
Nee, auf keinen Fall. Schade. Also dir ist es natürlich erlaubt, diesen Tag und diesen Abend und die Nacht voll auszukosten.
Also ab wann verfällt es? Ab dem ersten Mal Schlaf? Quasi, also wenn du jetzt die Nacht durchmachst, weil
du darfst mit diesem Ding drum einschlafen,
weil
das, je nachdem wie viel du säufst, was ja schon dann meistens passiert bei solchen Erfolgen, ist es natürlich auch erlaubt, voll besoffen mit der Medaille um den Hals einzuschlafen. Sobald du aufstehst, das erste Mal klargekommen bist, vielleicht irgendwie zum Pissen ins Badezimmer gehst, dann dein zerlottetes Selbst vorm Spiegel siehst und siehst, ach, ich habe ja noch die Medaille an, dann ist der Punkt erreicht, wo man sie abzieht und irgendwo hinlegen.
Also du darfst nicht mal am Tag nach dem Marathon als einer von vielen durch die Stadt laufen und quasi zeigen, ja, ich bin einer von denen, die gestern diesen Marathon gelaufen sind.
100%.
Es sei denn, du bist nicht ins Bett gegangen, bis dahin, dann geht's.
Dann geht's,
okay.
Das stimmt. Und natürlich, gut, wenn wir jetzt im professionellen Bereich sind, du hast irgendwie noch Medientermine, dann ist es vielleicht auch noch erlaubt. Aber da sind wir schon wieder am Punkt angekommen. Für alle, wo das nicht gilt, nein.
Alcaraz nach dem nächsten, weiß ich nicht, Wimbledon-Sieg, kommt leider zur Pressekonferenz ohne Pokal, weil Lebensbibel. Hast du nicht gehört? Warum rede ich da Russisch? Warum würde Alcaraz nicht reden?
Sonst bist du doch eigentlich immer Inder direkt. Ich sage nämlich auch, weil das wird ja auch immer so verschrien, für mich ist es vollkommen legitim, dass wenn du eine Medaille bekommst, die für dich aber eine Enttäuschung ist, also zur Zeremonie hat man sie an, wenn man sie vorher abnimmt, das ist ehrenlos.
Fair.
Aber nach Beendigung, Zeremonie, ist es vollkommen in Ordnung, derjenige zu sein, der dann sofort den hier macht und sie abnimmt.
Finde ich gut. Finde ich gut. Kann ich mich tatsächlich vollumfänglich hintervereinen.
Das ist
mir
gut.
Ist wichtig, tatsächlich die Einschränkung, da mache ich ein Plus eins ran, die du vorab gegeben hast, dass es letztlich um die Relation des Erfolges ankommt und nicht um die absolute Größe des Erfolgs. Wer soll das bewerten?
Genau.
Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe eine Anschlussfrage, die der Hörer uns gar nicht gestellt hat, aber die ich interessant finde. Was machen wir mit Vitrinen? Also mit nicht umhängen, sondern zu Hause ausstellen?
Vollkatastrophe.
Oh. Da wäre ich in eine ganz andere Richtung gegangen.
Vollkatastrophe.
Wirklich?
Ja.
Wo gehören die hin? In eine Schublade, wo sie keiner sieht?
Ins Kinderzimmer, Mann.
Was?
Ins Kinderzimmer und dann in die Schublade.
Wo sind deine Hallenturnierpokale Sieger von früher? Wirklich?
Ja, hat meine Mama wahrscheinlich irgendwo noch aufgehoben.
Okay, da gehe ich wirklich die absolute Gegenmeinung. Ich sage, es ist in jeder Hinsicht okay, sich zu Hause in seiner Wohnung einen Ort, wo man all seine Erfolge ausstellt,
ja?
zu machen.
Ja, schreien oder was?
Ja, 100%.
Wie würdest du gehen? Würdest du so Regal gehen oder so mit einem Nagel an der Wand?
Ich glaube, ich würde
Vitrine?
Beleuchtete Glasvitrine gehen. Tatsächlich. Und dann würde ich die Dinger stapeln. Also,
es wäre halt auf einer Meme-Ebene, wäre es natürlich sehr, sehr lustig. Wenn dann da auch so Leute hinkommen, dann ist die so richtig geil beleuchtet, es sieht so richtig edel aus und die Leute denken jetzt wirklich, oha, was hat der denn hier für eine sportliche Vergangenheit, die kenne ich vielleicht nicht so gut und denken so, da ist jetzt halt wirklich, da sind die ganz großen Titel hin. So Grand Slam 2013, hast du das Ding aber mal, hast du zwei dir davon geholt. Und dann schaust du halt in die Vitrine rein und du siehst dann so Platz 4 beim vereinsinternen Snooker-Duell, es haben 5 Leute teilgenommen oder da hier... Beweis, Nationalmannschaft, Playray, Online-Billiard.
Ja, ja.
Das wäre auf einer Meme-Ebene natürlich wieder großartig.
Was wäre das geilste Piece?
Tatsächliche Erfolge.
Was wäre das geilste Piece, was du davon zu Hause hättest? Ich habe ein grandioses.
Ich habe auch ein sehr gutes, nur dass ich da, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich keine Medaille bekommen, weil das Event natürlich nicht professionell genug war. Ich bin ja alternativer Europameister im Fußball.
Ja, ich hörte davon.
Ja. Das ist ein geiler Titel.
Ist das ein Pokal oder eine Medaille oder was hast du?
Unser Verein, also für den ich da gespielt habe, wo ich ja nur so, ich war ja quasi so eingekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt halt wirklich auch keinen Verein hatte, sonst hätte ich ja nie mitspielen dürfen. Da gab es natürlich einen Pokal, aber es gab keine Medaillen für jeden.
Okay, okay, aber das Ding liegt auch in deinem Kinderzimmer oder hast du das wenigstens zu Hause irgendwo?
Was?
Ja, der Pokal, die Medaille.
Nee, der Pokal ist ja natürlich nicht bei mir. Die haben ja da so einen richtigen Verein, da soll irgendwer machen, der da stolz drauf ist.
Enttäuschend. Weil ich hätte an der Stelle tatsächlich, ich habe damals in der, ich glaube, E- oder D-Jugend, also da ist man dann irgendwie so 6, 7, 8 oder so, haben wir bei der Kinder-WM irgendwo im Landkreis Lüneburg teilgenommen, wo du als Mannschaft, als Sportverein hingehst und dann wird dir ein Land zugelost, 64 Mannschaften, dann wird dir ein Land zugelost und für das spielst du dann quasi ein WM-Format. Also auch Gruppe, genauso wie man eine Fußball-WM gespielt hat. Da muss ich irgendwie so keine 6, 7, 8 oder so gewesen sein. Wir sind Mexiko geworden, fanden wir damals irgendwie ganz cool. Ich war natürlich herausragender Feldspieler zu der Zeit, weil, ne, keine Ahnung, war halt so. Und ich bin aus irgendwelchen Gründen bin ich im Tor gelandet. Ich glaube, weil sich unser Torwart verletzt hat und ich auch eher halt so, auch so, ich war auch so halbwegs okay im Tor, weil man halt viel gekickt hat und so. Und da bin ich irgendwie im Tor gelandet. Und ich weiß nicht warum, ich war aber eigentlich kein Torwart. Und dann bin ich, da bin ich bis heute wirklich stolz drauf. Also ich weiß nicht, was das entscheidende Gremium war. Ich glaube, eine Jury aus Eltern und Turnieroffiziellen. Bin ich drittbester Torwart der Mini-WM für Mexiko geworden und habe davon noch so einen kleinen Pokal zu Hause. Und wenn ich das Ding in so eine Glasvitrine stelle, grandios. Also wirklich, solche Dinger, da würde ich sagen, ausstellen, tragt es mit Stolz vor euch her. Wenn ihr es schon nur 24 Stunden um den Hals tragen dürft, dann macht eine Vitrine.
Ich habe gerade richtig überlegt, ich hatte so einen nostalgischen Moment mit halt den tatsächlichen sportlichen Erfolgen, die man so hat im Leben.
Ja.
Und hab's überlegt, wo ich es ranken würde. Und tatsächlich ist es bei mir, wenn ich drüber nachdenke, ist es nichts im Fußball, sondern es ist wirklich so, damals Tischtennis, es waren noch einfach so geile Zeiten.
Ja.
Man muss auch schon sagen, so dieses für sich alleine zu kämpfen und alleine bei so einem Wettkampf zu sein, so sehr einen das scheiße macht als Mensch. Weil das ist ja nun mal so, Individualsportler
Absolut.
Sind immer so ein bisschen schwierig, Tennisspieler, Tischtennisspieler, Leichtathleten und so weiter, schwer. Aber als ich da das erste Mal als das kleine Dorfkind, was ja eigentlich irgendwie auch Fußball nebenher spielt und nur so ein bisschen Tischtennis gespielt hat, ich das erste Mal zu so einer Bezirksmeisterschaft gefahren bin und da so against many odds als absoluter Nobody Bezirksmeister geworden bin. Das ist wirklich, also
ist
eigentlich
geil, ne?
Ist das das Geilste, was es sportlich je gab. So als kleiner Butschi mit, weiß ich nicht, mit 13 oder so.
Grandios.
Das war Hammer.
Ja, Mann, das ist halt dieses against all odds gegen die Erwartungen und so.
Ja.
Das ist natürlich ist das immer geiler, als wenn Bayern zum 57. Mal Fußballmeister wird. 100-mal geiler, wenn du es nicht erwartest. So, von daher kann ich gut verstehen. Finde ich gut.
Ja, das war geil.
Okay, 2 Fragen habe ich noch für dich, bevor wir hier durch sind für heute. Die eine, ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon beantwortet haben, ich meine aber nicht, ich habe es auch in unserer Dokumentation der alten Lebenszwiebel-Antworten nicht gefunden, von daher, falls doch, ist es so, dann beantworten wir sie jetzt allgemeingültig und das ist schon mal auch Regel 1 der Lebenszwiebel, das wird Paragraph 1, wenn wir eine Frage mehrfach beantwortet haben, weil wir irgendwann den Überblick verloren haben, gilt die chronologisch spätere Antwort. Also ja, okay. man kann überschreiben.
Ja, ich habe darauf gehofft, dass nicht das Erste, was gesagt wurde, gilt.
Nein, man kann einfach überschreiben. Also auch, damit wir uns ein Loophole offen lassen für spätere Entwicklungen. Es ist die Frage. Es ist die Frage, die jeden von uns berührt, die mich gestern Abend auch wieder tangiert hat. Wie in Gottes Namen begrüßt man unbekannte Personen? Geschlechtsübergreifend oder auch gleichgeschlechtlich, ist es die Umarmung? Ist es der Fistbump? Ist es der Handshake? Ist es ein Winken? Gehen wir zurück in alte Corona-Zeiten und machen einfach nur oder nicken mit dem Kopf?
Asiatische Verbeugung oder was war das gerade?
Ja, anscheinend. Und spielt das Bekanntschaftsverhältnis überhaupt eine Rolle oder schaffen wir es, eine allgemeingültige Begrüßungsfloskelform für diese Situation zu finden? Weil wir alle strugglen damit und wissen schon, ey, ich gehe jetzt gleich, bin ich verabredet. Da ist eine Gruppe von Leuten, ich weiß, ich kenne drei und ich kenne eine nicht. Was mache ich? Umarme ich, weil ich die vierte umarme, weil ich die anderen drei umarme, die vierte auch? Umarme ich gar keine, weil es irgendwie awkward wäre? Umarme ich drei und gebe der nächsten die Hand? Diese verdammte Abstufung, die nächste kriegt einen Kuss links, rechts, kriegt nur ein Winken, kriegt nur ein Hallo. Was ist die Meta, bitte? Bitte Hilfe. Und das ist doch genau richtig, dass ein Mensch, der leicht unter Social Awkwardness leidet, das jetzt für uns
alle. Ja, sagen wir mal, leichte soziale Antipathie eigentlich mit sich rumträgt. Ist es bei mir eine ganz klare Antwort, und das habe ich auch oft schon gesagt, dieses inflationäre Umarmen ist für mich ein absolutes Unding der Gesellschaft. Also ähnlich wie diese ganzen Prinzipien mit den Lach-Emojis und so, eine Vollkatastrophe. Ich mag das nicht, ich mag das erstmal aktiv nicht, ich mag es aber vor allen Dingen auch passiv nicht, wenn, keine Ahnung, weil Frauen sind halt schon auch von diesem geprägt, dass die davon ausgehen, so, das ist halt so etabliert. Und ich darf in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Mann.
Frauen sind notorische Umarmer.
Ja, natürlich. Und die dann auch so mich dann als, und da würde ich noch nicht mal in diesem fremden Szenario reingehen. Ich finde auch immer noch so, auch unter Arbeitskollegen oder Leuten, die man halt einfach nur so kennt, aber wo nicht klar ist, das ist jetzt wirklich eine freundschaftliche Ebene. So, warum soll ich jetzt irgendwie groß umarmen? So, ja. Da bin ich ein Hardliner. Und für mich ist das wirklich, also jetzt abseits von Corona-Dingen und so, ist es der gute, alte, freundliche Handschlag.
Okay.
Und der gilt für Männer wie auch für Frauen, natürlich geprägt davon, ich weiß, was du meinst, dass es awkward werden kann, wenn man jetzt irgendwie in einer Gruppe ist. Es gibt ja auch dieses geile Obama-Meme, so, ne, wo er zu allen Schwarzen geht und diesen krassen Check macht und dann kommen die Weißen und dann gibt er so ein Hallo. So, wir reden natürlich freundlich davon, dass wenn, also erstmal, da muss ich auch feststellen, dass da viele Männer extrem schlecht drin sind. Also wer immer noch so ist als erwachsener Mann und es nicht schafft, wenn man in eine Runde reingeht, das sehe ich nämlich auch super häufig, Runde ist irgendwie so und einer hat eine Freundin mit dabei, die man aber noch nicht kennt. Und wenn man dann ernsthaft durchzieht, den zu machen, dass man seinen Bros Hallo sagt und diese Person ignoriert,
das kann man nicht machen.
So natürlich, gerade
aus Unsicherheit, safe aus Unsicherheit.
Ja, wenn es dann eine Frau ist, macht man natürlich das Erste, man sagt vielleicht Moin in die Runde, aber dann geht man natürlich instant direkt zu der Frau, gibt der die Hand, sagt Hey, bin Dirk, Moin, freut mich und geht dann zu seinen Bres und macht das so.
Ja.
Ansonsten, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen spontaner passiert und selbst dieses Szenario wäre, schafft man es, glaube ich, ohne Probleme, selbst wenn man vorher seine Boys alle umarmt und danach einfach wirklich freundlich und halt auch mit dem direkt so, ne, ein bisschen verbalisiert dann die Hand gibt, ist da alles fein. Und ich finde, die einzige Grenze, die ich mir vorstellen kann, ist halt wirklich, sagen wir mal so, unser Szenario. Wir haben uns seit 3 Jahren nicht gesehen, weil, keine Ahnung, du hast Midlife-Crisis bekommen und hast gesagt, okay, ich gehe jetzt für 2,5 Jahre nach Peru. So, ich brauche das jetzt.
Okay.
Hatten vielleicht auch nicht so viel Kontakt, weil, mein Gott, das passiert ja bei uns dann auch immer wieder, gerade dann in der Fernbeziehung. Und auf einmal, keine Ahnung, rufst du mich, vor 2 Wochen hast du mir angerufen und erzählst mir so ein bisschen was von deinem Leben und hast gesagt, ey, ich habe wirklich, und ich habe eine Frau kennengelernt und das ist die eine und die bringe ich mit nach Deutschland, wir heiraten auch bald und so weiter. Mhm. Und das ist so richtig, du hast mir quasi schon vorgestellt, so, das ist jetzt Family. Und wenn ich die dann das erste Mal sehe, dann würde ich sagen, dann ist das so ein Ding, ey, komm her, direkt in die Familie annektieren.
Okay,
so nach dem Motto. Mhm. Dann würde ich, das ist so die Grenze, wo ich sagen würde, da würde ich dann selbst bei der fremden Person, die du mir vorstellst, würde ich sagen, da gehe ich dann instant auf Umarmung, weil halt die Vorschusslorbeeren quasi da sind.
Okay, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das heißt aber, um es zu Ende zu bringen, quasi auch Frauen untereinander, was ich, glaube ich, noch nie gesehen habe.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, ich habe noch nie 2 Frauen gesehen, die sich die Hand geben.
Das, ist, ich, das also, passiert nicht, ne?
Also im privaten
Frauen
Kreis.
Sich die Hand?
Im privaten Kreis, also natürlich beruflich, wenn Annalena Baerbock jetzt, weiß ich nicht, zu Sanna Marin nach Finnland fährt, wird die der wahrscheinlich die Hand geben. Aber in so einem normalen, privaten Gruppenszenario, dass 2 Frauen einfach sagen, hi. Das passiert einfach nicht.
Stimmt.
Das hat noch nie stattgefunden. Die sind immer mindestens auf Level Umarmung. Ja. Teilweise auf direkt.
Ja, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das jetzt wirklich allgemeingültig, also ich habe jetzt natürlich sehr aus der Männerblase in alle Richtungen gesprochen.
Also ich würde mich freuen, wenn wir eine Antwort finden, die allgemeingültig ist. Geschlechtergrenzen überwinden in jeder Hinsicht.
Ja, dann müssen die Frauen auch anfangen
auch
mit dem Handshake.
Bring back the good old
Bring
handshake.
Back the handshake. Weil ansonsten entwertet das ja auch um die Umarmung.
Ja, total.
Also ich weiß, es gibt verschiedene Grade von Umarmung. Es gibt wirklich die leidenschaftliche, man freut sich richtig. Es gibt diese mit, ich versuche jetzt dich so wenig wie möglich zu berühren, während ich dich umarme.
Ja, weil wenn du so jemanden schon umarmst, dann machst du halt nichts.
Lass es doch.
Also will ich jemanden eng an mich drücken und berühren?
Die Antwort
nicht,
ist ja oder
es
nein.
Halt.
Genau.
Okay, sehr gut. Ich finde, dabei belassen wir es, denn das ist ein wunderschöner Abbinder für diese Folge. Den nächsten nehme ich fürs nächste Mal mit. Denn nächstes Mal habe ich so ein bisschen vor, dass wir die große Rubrik aus Fitness wird Fitness.
Oh.
Du wirst mich coachen. Du wirst mich ein bisschen in meine körperliche Prime coachen. Und das werden wir natürlich auch hier immer als regelmäßiges Segment hier im Podcast machen. Und die letzte Frage aus der Lebensbibel geht in die Gym-Richtung. Deswegen sparen wir uns die fürs nächste Mal auf.
Ja, das
finde ich
sehr schön.
Und nehmen die dann als Segway damit rein. Und dann
als
wir mal,
Intro und dann gehen wir da voll rein. Ne?
Schauen wir mal, wie weit du mich bringen kannst.
Ganz kurze Frage, die ich noch klären muss, weil es mich gerade persönlich betrifft. Bist du auch so jemand, dass wenn er extrem pissen muss, trotzdem weiter trinkt? Oder ist so für dich dieses Zeichen, ich muss extrem pissen, bedeutet, ich trinke jetzt nicht mehr?
Ich muss aktuell unsäglich doll pissen.
Ja.
Und habe gleichzeitig weiter getrunken und bin jetzt deswegen auch so ein bisschen on a rush.
Ja, wir müssen dringend dicht machen. Aber ich bin wirklich kurz davor, mich hier auf diesem Sessel einzuurinieren.
Ja.
Und trotzdem ist mein erster Impuls zu sagen, ich schenke jetzt erstmal hier meine Cola Zero nach und trinke weiter.
Ich denke halt immer, das Szenario kennt man ja, mein Gedanke ist halt immer, das, was ich jetzt trinke, kann nicht so schnell in der Blase ankommen, dass das noch ein Problem ist, weißt du? Also das braucht so lange, dass ich es jetzt noch machen kann. Die Zeit habe ich noch quasi. Keine Ahnung, wie das ist. Also bitte, MedizinerInnen, meldet euch und auch ansonsten war, glaube ich, ausreichend Themen, zu denen wir uns Feedback erwünschen. Also da gerne weiter rein in die Spotify-Kommentare. Das finde ich wirklich herrlich.
Ja.
Ein herrliches Medium und auch ansonsten freuen wir uns über gute Bewertungen. Wir haben eigentlich gesagt, unter 2000 machen wir keinen Podcast.
Oh, wie viele sind dazu gekommen?
Habe ich nicht geguckt, aber weil wir irgendwo zwischen Zurücker und am Zurücksten sind, haben wir trotzdem geliefert. Jetzt liegt der Ball wirklich bei euch.
Ja.
2000 positive Bewertungen.
Wir geben euch noch ein paar Episoden, bis wir das erreicht haben, aber ich würde sagen, bis zur nächsten möchte ich eigentlich da eine 1-2 stehen haben.
1-2 sollte das Ziel sein.
Das ist jetzt schwer, weil natürlich viele es auch schon gemacht haben von denen, die jetzt gerade hören und sagen, ey, nerv mich doch nicht.
Ja, dann nehmt euch, habe ich schon mal gesagt, nehmt euch, wenn ihr das nächste Mal bei eurer Family seid, nehmt euch das Handy von den Eltern.
Haben wir doch damals auch gemacht mit ISVG da, Alter, immer schön. Hast du ein Handy, hast du iPhone? Und dann gib mal kurz her, App Store,
also jetzt mal ganz ehrlich, von jedem Podcast in dieser Welt sind die ersten 50 Bewertungen von drei Personen.
Natürlich.
Das ist hundertprozentig so. Also die muss man eigentlich ausklammern.
Und das ist unsere Erfolgsgeschichte. Und bevor wir uns einurinieren, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie immer hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Denkt dran zu supporten, vor allen Dingen auch vielleicht, selbst wenn ihr kein TikTok habt, einfach mal bei TikTok da das Abo-Häkchen zu machen. Da droppen immer mal wieder ein paar lustige Ausschnitte. Wäre cool. Ab und zu gehen die Dinger da ja viral und wir dürfen uns dann der AfD-Bubble so ein bisschen mal rumplanschen. Ist auf ganz, ganz unangenehme Art und Weise auch ein bisschen unterhaltsam. Von daher schön supporten und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.